Mensch, schon so wieder spät. Wo bleibt denn unser Gast?
Ich weiß auch nicht, ey. Ich meine, Kälte, wie lange warten wir jetzt hier?
Ach, keine Ahnung, ich hasse es, wenn die Leute unpünktlich sind.
Hey Jungs, hi. Na,
Martin,
ist doch Mittwoch.
Was machst du denn hier?
Wir hatten doch einen Interviewpartner, Kälte. Wen hast du eingeladen?
Wie ich eingeladen? Du wolltest jemanden einladen.
Wie ich wollte jemanden einladen?
War nicht die letzte Folge
irgendwas
mit Kommunikation?
Ich erinnere mich dunkel.
Nö, aber ich dachte ja heute Mittwochabend, unser Termin, ich habe nichts vor, komm ich einfach mal her.
Boah, Kate, ich habe eine Idee. Weißt du, wen wir eingeladen haben als Interviewgast?
Den Martin?
Nein, uns beide.
Hä?
Ne, das erste autoerotische Interview.
Autoerotische? Nee, hör auf.
Ich habe heute Morgen beim Spazierengehen mir so ein paar Fragen aufgeschrieben und die stelle ich euch einfach mal. Ja, aber ich sag euch, bei diesen Fragen, ja, kann man nur verlieren.
Coach Potatoes.
So, liebe Coach Potatoes, ihr habt's gemerkt, beziehungsweise Potato Heads, ihr seid die Potato Heads, wir sind die Coach Potatoes. So,
boah,
ihr habt's gemerkt.
Das ist echt super heute, ne?
Und die Potato Headinnen, darf man auch nicht vergessen.
Nein, im Englischen genderst du nicht.
So. Wenn mich aber auch neutrale Potato jetzt haben. Ach nee, Potato jetzt ist schon neutral.
Wie dem auch sei, der findige Zuhörer wird mitbekommen haben, heute kein Interviewpartner. Dafür, hohoho, Martin.
Die Potatoes.
Hey. Yes. Martin, wie geht's dir?
Ja gut, der Urlaub rückt näher und ich hab Bock.
Worauf?
Auf Urlaub? Auf den Urlaub.
Okay, push dich auf uns.
Toll. Doch, na klar.
Doch.
Na klar, auf jeden Fall. Ihr seid echt eine gute so.
Ach komm, an deiner Stelle hätte ich auch keinen Bock auf uns.
Ey, komm, du bist doch Masochist, sonst bist du ja sonst nicht hier. Wie hält man denn sonst Kälteslaune manchmal aus?
Ach. Hallo, was soll denn das schon wieder essen?
Also die,
ich meine nur, Kälte, hast du im Supermarkt wenigstens Schokolade jetzt gefunden?
Also die hatte ich gestern schon verdrückt. Heute waren Lachgummis dran.
Okay, also die Beträge, jedenfalls, die mir eure Frauen monatlich überweisen, damit ich euch hier auf Laune halte, die sind nicht schlecht, deswegen bin ich da.
Wieso, was kriegst du?
Das werde ich doch nicht sagen, was deine Frau mir überweist, wenn du wüsstest, ja. Die steht vielleicht nachher am Ende noch hinter dir, ja, und sagt dir dann noch die Summe ins Ohr. Und dann musst du dich auffangen, weil die Summe so hoch ist, weil du ja das Bewusstsein verlierst.
Als ob meine Frau einfach so hinter mir stehen würde.
Eine gute Frau steht immer vor einem.
Hinter jedem erfolgreichen Kälte steht eine Anne.
Genau.
Und lächelt diabolisch.
Aber.
Sag doch mal Hallo, Anne. Er schüttelt sie den Kopf.
Und sie schüttelte mit dem Kopf.
Ja.
Willkommen beim Hörspiel.
Tok, 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 tok.
Oder im Theaterskript Abgang Anne.
So. Ich dachte immer, Abgang heißt auf Klo, aber gut.
Okay, so Martin, du sparst irgendwie davon, du hättest Fragen vorbereitet.
Ja, aber wollen wir erstmal nicht ein bisschen quatschen? Also was, so in der Welt passieren so krasse Dinge. Ich muss euch mit der verrücktesten Nachricht des Tages konfrontieren, die ich heute gehört habe. Und zwar Fridays for Future Hannover haben eine Musikerin ausgeladen, eine, man muss es sagen, weiße Musikerin, also helle Hautfarbe, ne, so. Weil sie Dreadlocks trägt und die Organisatoren das für rassistisch halten, dass sie sich eine afrikanische Kultur aneignet. Und haben die tatsächlich...
Stopp.
Also, was hat das mit Football zu tun?
Nichts, aber erstmal so ein bisschen, skirmish hier, so ein bisschen Geplänkel und so.
Ja, wir wollen ja nicht über möchte gern politische oder.
Aber jetzt mal im Ernst, ich meine, ihr seid ja dauernd mit Schwarzen umgeben beim Football.
Ja. Hallo, jetzt sei mal nicht so rassistisch.
Hallo, People of Color, ja, wir haben nicht nur Schwarze. Ja.
Wieso? Schwarze habe ich groß geschrieben.
Worüber reden wir jetzt hier eigentlich?
Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das ist so total absurd, dass Leute sagen, ja, nee, du darfst das nicht, ist rassistisch. Okay, da habe ich mir überlegt, wenn man sich fremde Kulturen nicht aneignen darf, dann waren die
Beatles. Dann darfst du kein Football spielen.
Dann darf, ja. Genau, zum Beispiel, ja. Aber dann waren auch die Beatles übelste Rassisten, dass die sich dieses ganze indische Zeug da aufgeladen haben. George Harrison und so, hier Sita spielen.
Spaßfrage, sind wir rassistisch, weil wir American Football spielen und kein Canadian Football?
Oder Australian Football.
Oder Australian Football.
Mm. Ja, auf jeden Fall habe ich mir vorgestellt, wie so die nächste Friday for Future Hannover-Veranstaltung so läuft. So nur, ja, so arische Musik und so mit Schallmeien und da wird dann Tran getrunken und so auf die Umwelt. Und da habe ich mir gedacht, die Jungs da oder Mädels in Hannover, die haben doch echt einen Schuss.
Also Martin, du siehst, die Begeisterung zu diesem Thema hält sich bei Carsten und mir doch arg in Grenzen.
Ja, okay, aber dann ein Themenwechsel. Wie war euer Wochenende?
Ja, also ich bin mit meinem V16-Diesel erstmal schön 3 Stunden lang durch ein Naturschutzgebiet gefahren.
Mit deinem neuen SUV?
Ja. Hab dann meine Schrotflinte genommen und hab dann einfach aus Spaß ein paar Enten geschossen. Und du, Kälte?
Ja, ich habe auf die öffentlichen Verkehrsmittel geschimpft. Ich wollte mit meiner Frau ins Kino fahren und für 3 S-Bahn-Stationen haben wir doch echt eine Stunde gebraucht, weil die fucking scheiß Bezirksregierung im Nachbarbezirk da wieder haufenweise Baustellen aufgemacht hat, wo dann klugerweise Schienenersatzverkehr durchläuft.
Also ich finde es auch viel schöner, mit dem dicken Auto dann erstmal die 3 Kilometer zum Training zu fahren. Finde ich eigentlich ganz gut. Dann war ich nochmal zurück, weil ich eine Pfeife vergessen habe. War dann nochmal zurück, weil ich eine Flagge vergessen habe. Ja, also, wir haben damit nichts zu tun. Wir haben damit nichts am Hut.
Mhm.
Nee, Spaß beiseite. Ich habe nicht so ein großes Auto, aber ich kannte einen, der hat einen Dodge Ram gehabt. Das war schon hart.
Also öffentliche Verkehrsmittel habe ich jetzt auch gerade auf dem Weg von der Arbeit nach Hause die folgende Erfahrung gemacht. Die Busfahrer interessieren sich wirklich nicht mehr für Leute.
Sag mal, ihr meckert auf hohem Niveau. Ich wohne hier in der nordrhein-westfälischen Provinz. Öffentliche Verkehrsmittel sind Schimpfwort hier.
Ich würde auch einfach gerne mal so einen Mecker-Podcast aufmachen.
Können wir machen. Jetzt.
BVG, weil wir dich hassen, oder was?
Wo also einfach gehatet und geschimpft wird.
Nicht mal eine Maske unterm Kinn. Also nichts. Und der Busfahrer...
Jungs, wie sieht's denn aus? Wollen wir jetzt eigentlich mal über Football reden, oder?
Ach, Football. Nein, wir wollten jetzt ja heute über die BVG reden. Nein,
ich Quatsch. Bin total in Snooker verknallt, aber damit werde ich euch wahrscheinlich auch jetzt nicht irgendwie catchen, oder?
Was willst du mit Snooker?
Ah, oh, Mann, ey.
Mann. Das einzige Gute beim Snooker sind die Bälle, wenn jemand gegen den Kopf wirft, sie tun weh.
So, aber jetzt bei euch im Football-Bereich so, diese Woche, was passiert bisher? Noch was Cooles, Bemerkenswertes. Ich habe heute den Spielplan der Adler Academy bekommen.
Wo kommt der nur her?
Ja, und da habe ich doch glatt gesehen, also bei Instagram übrigens, ja, nicht, dass ich jetzt hier aktiv darauf gestoßen bin, wahrscheinlich nur irgendein Mikro, was hier aus Versehen an war, die haben gehört, Adler Academy, boom, kriege ich jetzt immer alle News. Und das geht los im Juni.
Ja.
Was macht ihr denn bis dahin?
Bitte? Habt ihr aber Glück, ne? Es gibt andere, die fangen schon im Mai an.
Na, wir haben es ja extra so gelegt. Wir hätten auch früher anfangen können.
Aber ich meine, was macht ihr denn jetzt von der Saisonvorbereitung bis dahin?
Vorbereiten, Camps, Scouten.
Scouten?
Oh, weil das Schöne ist, wenn wir anfangen, hat jedes Team unserer Gegner schon mindestens einmal gespielt und dann können wir da filmen.
Also apropos zum Saisonplan und sowas, ne? Ich habe jetzt gesehen, bei uns bis auf, glaube ich, 6 Mannschaften Nordrhein-Westfalen haben jetzt alle inzwischen genug Spielerpässe eingereicht. Ich muss ja gleich ein bisschen lachen. Es ist Mitte März. Es gibt immer noch Leute, die noch nicht genug Spielerpässe eingereicht haben. Da waren auch ein paar Überraschungen dabei, wo mir gesagt worden ist, oh, wie, die haben genug Spielerpässe eingereicht? Ich so, ja, es sind Spielerpässe. Spielerpässe fangen keine Bälle.
Und ne? Wir müssen echt irgendwann mal dieses Phrasenschwein hier aufstellen.
Wirklich? Ich muss sie echt mal aufschreiben. Spielerpässe fangen keine Bälle. Das ist mein neuer Lieblingsspruch.
Ui.
Bist du der Erste?
Hast du schon mal erlebt, dass hast du schon mal gegen Mannschaften gespielt, wo du weißt, okay, die haben angeblich genug Spieler und dann kommst du am Spieltag an und stellst fest, wo sind die?
Ist doch gut für dich.
Naja, aber du denkst dann auch so.
Hast du dann schon deine neue Lieblingsvokabel benutzt?
Meine was? Meine Lieblingsvokabel?
Ja, vom letzten Mal. Abcoachen.
Abcoachen. Nee, noch nicht. Ich bin noch nicht auf diesem Level da, wo ich sagen kann, das müssen wir noch abcoachen. Da muss ich erstmal aufcoachen, um das abzucoachen. Verstehst du?
Verstehe.
Ne? Also um abzukommen, muss ich erstmal aufkommen. Ne? Also muss ich erstmal aufcoachen. Ich muss erstmal ein bisschen schichten, ne? Um dann abzutragen. Ne?
Muss also ein bisschen aufcoachen. Ancoachen ist auch so. Erstmal
hallo, ja, ich bin der Carsten. Ist auch toll, toll. Ancoachen. Ich coache die mal ganz kurz an. Ey, du, atme. Erstes Level.
Ja, genau. Krieg hast, Schnappatmung.
Hast du genug XP gesammelt fürs erste Level?
lass uns nochmal so ein Coaching-Rollenspiel machen, ne? Erste Aufgabe, jemanden sagen, er soll die Schuhe zubinden. Die ersten 5 XP.
In diesem Moment entlässt Kälte ein Tier aus seinem Zimmer mit einem streng ausgestreckten Zeigefinger.
Ja, es ist mein nerviger Hund, der hier ständig rumtapselt.
Was ist denn das überhaupt für ein Hund?
Ich weiß es nicht. Es ist eine Josie.
Es ist ein Mischling.
Ja, es ist alles drin.
Wow. Alles drin, außer eine dänische Dogge.
Ist alles drin. Du kannst froh sein, dass das Tier nicht miaut.
Da bin ich mir manchmal nicht so sicher.
Sagt der mit einem Shiba Inu im Bild.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, Moment, warte mal. Ich muss mal kurz streicheln hier, mein animiertes Hündchen.
Also Martin, wenn du den Sound bearbeitest, du musst hier, ich glaube, so ganze Hundegetaps hier musst du mal rausschneiden.
Nee, das nennt man
das Ambiente.
Atmo. Genau, Ambiente
Atmo.
Sound.
Genau, Atmo. Den nächsten Podcast nehmen wir auch eine Eckkneipe auf.
Oh, das ist cool. Hey, Molle! Das hätte doch mal was.
Und was wird dafür ein Bier ausgeschenkt? Ich hoffe, er erzählt nicht so ein Alt oder so ein Pilz aus Reagenzgläsern.
Ja, so ein Kölsch aus so einem Reagenzglas.
Pennerpilz.
Pennerpilz? Was ist denn Pennerpilz?
Aber jetzt mal.
Wie Pilsator
okay.
Was nur Ja heißt oder Tipp.
Okay, wenn wir jetzt in der imaginären Kneipe sind, möchte ich mal wissen, was ist denn eigentlich wirklich euer Lieblingsbier? Gibt's da irgendwie was Fancyes, was man erwähnen muss oder?
Das sagst du den voll Hardcore-Säufern hier.
Also wenn ich im Paul's Metal-Eck war, habe ich immer gerne mal einen Duckstein getrunken.
Duckstein ist geil. Da habe ich aber meine Mördererfahrung gemacht. Da habe ich mal 2 Ducksteine an einem Abend getrunken und am nächsten Tag habe ich das erste Mal in meinem Leben Schwindelgefühle gehabt.
Was?
Ernsthaft, ich habe dann wochenlang Schwindelgefühl, bin nach Amerika gefahren, habe so Hochhäuser hochgeguckt und immer wenn ich dann hochgeguckt habe, fing es wieder an, sich zu drehen. Und ich bin mir sicher, das hat mit den Duckstein zu tun.
Mit dem Duckstein oder wann war das Duckstein, bitte?
Das war Duckstein in dieses hier aus dem Buchenholz, was gereifte.
Hat dir da vielleicht jemand noch was rangekippt?
Ich habe auch die Ahnung im Nachhinein gehabt, so, aber oder, Duckstein ist trotzdem geil.
Oder hat es noch Kaiser Barbarossa gezapft?
Das erklärt die rote Farbe. Aber Duckstein ist cool. Und Carsten, was trinkst du?
Ich trinke nichts.
Fassbrause.
Ach, und hier dieses Kreuzbär, ne?
Oh, Kreuzbär. Ja, Fassbrause mit Koffein. Alter, wie geil ist das denn? Ja, ich war ja letztens, weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, ich war ja letztens in diesem Camp mit der Krefeld Ravens U19, U16 und hat so einen Getränkeautomat gehabt in diesem Schullandheim mit Sportanlage. Und da gab es einen Eistee und ganz viel Coca-Cola, koffeinfrei ohne Zucker.
Trinkt denn sowas?
Ich sag mal so, wenn du Lehrer bist mit der Grundschulklasse, bist du dankbar, dass du koffeinfrei bist, ne? Ich war nicht dankbar. Ich wollte nicht irgendwie Koffein haben, weil ich trinke ja nicht mal Kaffee. Also erstens, wenigstens Cola mit Koffein, aber dann noch ohne Zucker. Das ist ja
erstens gehört in Cola Koffein rein. Ansonsten ist das ja wirklich echt schwarzes Zuckerwasser. So, und dann muss da richtig schöner Zucker rein. Also gerne auch hier dieser europäische Zucker, nicht den USA-Zucker, den die da auch noch...
Diesen Maiszuckerscheiß da, das schmeckst du auch raus. Das schmeckt wie, weiß ich nicht, Maiskolben.
Aber nicht dieses Süßstoffmäßige. Habt ihr das auch schon mal gehabt in eurem Leben, dass ihr, oder als Kind, so das erste Mal Natren aus dem Ding so rausgedrückt und dann kommt unten diese Pille raus und ihr denkt, es wäre was Süßes und dann die Essenz von Süßstoff.
Die Coach Potatoes, euer Football-Podcast.
Ne, für Ernährungswissenschaften.
Hallo, wir haben über eine Kneipe geredet, danach über Football-Team, Getränkeautomaten. Wir
Football und Ernährung reden, ne?
Da bist du bei Ola dann ganz falsch.
Hallo, Mettbrötchen.
Steak.
Ernährung in der Teamzone. Ich zitiere meinen ehemaligen
Panther. Hast du gerade in Teamzone gesagt?
Nein, Teamzone, Martin. Also. In der Teamzone. Da kommt wieder der Fußballer durch.
Ernährung in der Teamzone ist auch schön. Wo steckst du dir denn dein Brötchen rein?
Also Originalstory von den Panthern, GFL-Spiel, ne? Da hat dann der O-Line-Coach, der hat auch Hollywood gemeckert. Wer hat hier die Pommes mitgebracht? Ich konnte nicht mehr vor lachen.
Ich habe auf der Bank schon Steakbrötchen gegessen.
Einer hat wirklich beim GFL-Spiel als Spieler da Pommes mitgebracht, wo ich dachte, alter Schwede, ey, das ist...
Hat der denn eine Flasche mit?
Palam, palam.
Okay. Also, gut. Jungs, ich habe mir tatsächlich mal ein bisschen Gedanken gemacht.
Das wäre mal toll.
Mensch.
Fresse.
Jetzt fängt er auch mit an mit Trainingsvorbereitung. Mensch, Martin, wir sind stolz auf dich. Was sind denn deine Points?
Also ich saß im Bus gestern und habe gedacht, Mensch, bei der nächsten Gelegenheit werde ich euch mal ein paar Fragen stellen. Und da ja euer Interviewpartner sich irgendwie nicht ergeben hat, möchte ich mal sagen, habe ich das mal alles so ein bisschen niedergeschrieben, die Gedanken. Die Gedanken sind frei. Da, 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 da. Kommt nicht auf die Playliste. Keine Sorge.
Danke.
Denkt mir was anderes Schlimmes aus. Genau, und ich wollte euch mal ein bisschen ein paar Sachen fragen, die euch vielleicht überraschen in Bezug auf eure Arbeit. Also ihr habt ja auch schon sehr, sehr viel abgegrast über eure Arbeit, wo ihr euch gegenseitig eure Erfahrungen mitgeteilt habt. Und ich arbeite mal jetzt die Liste hier so runter, die ich mir aufgeschrieben habe. Und es kann jetzt ein bisschen random werden, aber das Obertopic ist ja so ein bisschen verlieren, Niederlagen. Ja, wie geht ihr mit Niederlagen um und so weiter? Und deswegen, jetzt das erste ist der Moment in der Kabine nach so einem Spiel. Ihr habt, keine Ahnung, unglücklich verloren. Ihr habt haushoch verloren, also was weiß ich, 57-0 oder in der Overtime, ja, keine Ahnung. Field Goal kassiert, keine Ahnung. So, und dann ist dann dieser Haufen an schwitzenden Männern in der Kabine, ihr kommt rein, habt selber wahrscheinlich auch richtig Puls, die Krawatte platzt. Was sagt ihr dann den Jungs? Wie geht ihr mit einer Niederlage um?
Also da muss ich mal ganz kurz mal erklären, das Setting, ne?
Ich würde erstmal gerne noch eine Gegenfrage loswerden. Was glaubst du denn, wie wir reagieren würden?
Das möchte ich ja jetzt wissen. Ich glaube tatsächlich, dass ihr besser mit einer Niederlage umgehen werdet, als ich das könnte, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ja, tatsächlich, ich meine, ihr seid ja auch in einer gewissen Form Pädagogen, ihr habt Menschen zu tun.
Also es gibt Coaches, die behaupten von sich, Pädagogen zu sein. Ja?
Okay.
Die
sagen, ich sag jetzt nicht Sozialpädagogen.
Aber haben das nicht mal studiert. Also
Wir
haben eine Randahnung, dass es das gibt.
Ja, okay. Ihr seid aber dennoch keine Sozialpädagogen und habt aber trotzdem irgendwas mit Menschenführung zu tun. Ja. Also, angenommen, 40-0 verloren. So.
Ach, das ist doch noch süß.
Ihr kommt in die Kabine und der Haufen Elend sitzt da vor euch. Was macht ihr dann?
Also, das Setting muss man ganz kurz mal aufklären. Viele denken ja, die Football nicht gespielt haben, wie du jetzt, ne, dass man in einer Kabine mit den Leuten redet. Wir haben einen Abschlusshuddle. Und das wichtigste Gespräch ist eigentlich nicht nur der Abschlusshuddle, sondern diese verfickte Scheiß-Halbzeitansprache. Ich persönlich finde das manchmal schwierig, da die entsprechend passenden Worte zu finden. Ne?
Warum?
Ja, weil der erstmal selber viele Sachen erstmal verarbeiten muss. Ne? Und dann musst du dann ein Phrasenschwein bedienen. Und ich hasse Phrasenschweine. Ich hasse das wie die Pest. Ne? Also ich versuche mir dann immer, sag ich mal, so ein, zwei Szenen rauszuziehen, die dann halt passen und dazu etwas zu sagen. Das hängt immer von dem Spielverlauf ab. Ne? Wenn du so ein Spiel hast, da wo du in der Halbzeit schon 40-0 hinten liegst, Kälte. Ich meine, was willst du da sagen, außer, hey, komm, jetzt habe ich den Play zu, jetzt habe ich den Spielzug gefunden, mit dem können wir das Spiel noch rumreißen.
Genau, ist noch alles drin.
Also habe ich persönlich schon mal erlebt als Spieler, ne? Da kommt ein Coach, ne? Wir liegen dann irgendwie gegen Langfeld Longhorns irgendwie 83 Fantastilliarden zurück, weil die uns komplett durchgebügelt haben, ja. Und dann stellt er einfach mal die Special Teams komplett um. Er war übrigens nicht der Special Teams Coach, ne? Aber der sagt, so können wir noch, ne? Und ja, alles klar, das Spiel ist richtig verloren. Die Saison ist verloren. Ne? Wer erst eine Halbzeit die richtige Idee hat, die übrigens auch nicht funktioniert hat. Ne? Ja, Motivation, ja.
Okay, also fangen wir mal von vorne an. Also erstmal huddeln nach dem Spiel.
Ja.
Ja. Es ist so, macht das jedes Team oder gibt es da auch Ausreißer?
Ich würde sagen, Teams, die das nicht machen, sind dann für mich dann Teams, die sich bald auflösen.
Okay. Okay, also wer von der Mannschaft hat da eigentlich sozusagen das Recht, auch das Wort zu ergreifen nach so einem Spiel? Ist es positionsgebunden?
Ja, also wenn du in so einen Huddle gehst, dann spricht erstmal der Coach.
Ja.
Und zwar der Head Coach. Und wenn der Head Coach gnädig ist, dann kann er nochmal seinen Koordinatoren oder seinen Positionstrainern das Wort erteilen, aber meistens wird dann nach der Head Coaches Ansprache, vielleicht spricht dann auch nochmal ein Captain oder so, wenn er noch meint, er hat da was Sinnvolles zuzugeben, wird dann in die einzelnen Gruppen aufgedröselt, dass die Position halt für sich jeder nochmal ein Resümee ziehen und dann ist auch gut.
Also wenn es cool läuft, dann hast du dann, bevor die Jungs in die Halbzeit in die Kabine gehen oder beim Abschlusshuddle in den Abschlusshuddle gehen, dass du dann, sag mal, so 2-3 Minuten noch unter Coaches redest, um mal ein bisschen Feedback schnell zu kriegen, so ein Fast-Pitch-Interview zu machen, dann Motto, wie sehe ich das, wie seht ihr das, ne, zack, bums, dass man dann entsprechend, sag ich mal, mit einer Stimme reingeht. Was ich persönlich erlebt habe, ist, es gibt auch Coaches, die leider Gottes für sich selber das Wort ergreifen, ne? Wo du merkst, okay, jetzt weiß ich auch, warum wir verloren haben. Ne? Wichtig ist halt, dass man als Coaching-Team, als Coaching-Staff mit einer Stimme spricht. Es können auch verschiedene Leute sein, die es hintereinander sagen, ne? Aber dass man, sag ich mal, ein Motto durchgeht. Ne? Schlimmste, was du machen kannst, ist bei solchen Niederlagen, ne? Vor versammelter Mannschaft anderen Coaches die Schuld geben. Oder bestimmten Squads die Schuld geben. Es sei denn, es war wirklich harte Sabotage, Eigensabotage, soll es auch mal geben. Ne? Aber finde ich, das gehört sich dann nicht dahin. Ne? Oder gar dem Team komplett die Schuld geben. Das finde ich auch total bescheuert. Ne? Du stellst dich als Coach hin, hast dann 72-0 weggeballert bekommen, ja, und dann sagst du, ihr wart scheiße. Hm. Ich sage, naja, wer hat die denn spielen lassen? Ne? Nicht die Mama, sondern du als Coach.
Also ich kenne das ja vom Handball, da wird ja auch in Timeouts immer wieder ein Kreis gemacht und der Trainer redet auf die Mannschaft ein und sagt, ja, wir machen das jetzt so und so und spielen jetzt am Kreis so und so und stellen uns so und so auf, verteidigen so und so. Und dann hat meistens nochmal für ein paar Sekunden der Kapitän oder so nochmal die Möglichkeit, auf die Mannschaft einzusprechen und seine Sicht der Dinge vom Platz auch mitzuteilen. Das funktioniert ja beim Football wahrscheinlich sehr viel sozusagen, wenn die Offense Line auf dem Platz ist, dass man dann mit der Defense Line live spricht. Macht das dann auch der Head Coach oder habt ihr da eher als Special, also sozusagen die jeweiligen Coaches für die Offense und Defense Lines,
die
dann sprechen?
Also je nach Liga, wenn du genug Coaches hast, dann hast du deine Position Coaches dafür. Aber Kato, du kennst es ja wahrscheinlich auch noch von früher, ne? Wenn du nicht genug Coaches hast, ne, dann, tja, um wen kümmerst du dich denn?
Ja gut, also im Normalfall, wenn dein Team jetzt, also deine Offense runterkommt, dann sagt der Offense-Coordinator dann halt nochmal ein paar analysierende Worte, aber so wie wir dann letztes Mal festgestellt hatten, sollte das dann halt eine nicht zu detaillierte Aufarbeitung werden, also so ein paar Keypoints, was jetzt wichtig ist. Und dann wird auch wieder aufgedröselt, dann kümmert sich der Receiver-Coach um seinen Receiver, der O-Line-Coach um seine O-Liner, um dann halt wirklich in die kleinen Details dann zu gehen und zu sagen, hier nochmal adjusten, hier mal noch eine Schraube drehen. Na? Der Offense-Coordinator ist für die Gesamttechnik oder Gesamttaktik verantwortlich. Und dann um diese kleinen Schrauben kümmern sich dann die Position Coaches.
Ihr wart ja auch Spieler, da habt ihr wahrscheinlich auch festgestellt, dass ihr auch nur begrenzt eine Aufnahmefähigkeit habt, irgendwelche Informationen zu empfangen.
Aufnahmefähigkeit, aber was viele auch unterschätzen, ist auch eine Wahrnehmungsfähigkeit. Weil als Spieler hast du ja nur die Leute vor dir im Blickfeld. Ja, und dann muss er halt auch noch aufnahmefähig genug sein, um Input von anderen übernehmen zu können. Und als Coach muss es irgendwie vermitteln können, ja, zu sehen, okay, ja, zum Beispiel jetzt Kate, wenn er gespielt hat, ne, was hat Kate gesehen, was kann er mir mitteilen und was kann ich in Kate als Input geben, ne? Oder Carsten.
Hey Carsten, was hast du gesehen?
Wer sind wir?
Den Rasen.
Rasen? Was? Nee, Entschuldigung, der End war krass, ich sah den Rasen. Es ist manchmal schwierig, es hängt auch von den Teams ab. Es gibt Teams, die sind richtig crisp, ne? Die kommen vom Feld und sagen, ey, ich habe das hier in den Genies gesehen, wo du als Coach, sag ich mal, vorlockst und sagst so, boah, geil, sind die geil. Dann gibt's andere Teams da, wo du dann denkst so, Gott sei Dank können die atmen. Vom athletischen Level her, ja. Ja, Martin, du lachst, das ist wirklich so, ne? In der untersten Kartoffelliga, da gibt's manche Leute, da wo du froh bist, dass sie sich einigermaßen die eigene Teamfarbe merken können. Jetzt mal überspitzt gesagt.
Ja gut, das kenne ich auch von Kunden, dass ich mich frage, wie haben die das denn mit ihrem Intellekt geschafft, überhaupt die Tür zum Laden zu öffnen und durch die geöffnete Tür durchzulaufen. Aber das sind wahrscheinlich eher normale Dinge zwischen Himmel und Erde.
Ja. Okay, was ist denn so dein Lieblingsding, wenn so die Jungs vom Feld kommen?
Na, was mich dann halt natürlich erstmal interessiert, ist, wie steht die Defense Line? Ja, in welchen Techniken stehen die Defense Line und wo haben wir Probleme? Ja, funktioniert das Double Team? Wir sind die Ents draußen, müssen wir da irgendwie was Spezielles spielen, um den Ent mal auf die Fresse zu hauen, damit er sich ein bisschen zurückhält oder so.
Siehst du das nicht, wenn du dein Team auf dem Platz siehst?
Naja, du kannst nicht immer alles sehen. Und wenn du jetzt von der Seite guckst, ja, dann siehst du halt dein Tackle auf der Seite und dein Guard auf der Seite. So, was auf der anderen Spielfeldseite ist, siehst du ja nicht mehr. Gut, ich versuche so ein bisschen immer hinter der O-Line zu stehen, aber detailliert müssen die mir dann halt sagen, wo stehen sie jetzt genau, wie spielen sie, wo haben wir Möglichkeiten.
Und vor allem stehen sie viel näher, sehen mehr und vor allem sie spüren es. Ja, nach dem Motto, ach komm, das ist im Wasser, sag ich, habe mich jetzt gerade nicht angestrengt. Du kannst als Coach sagen, dann streng dich mal an, dann machen wir mal ein paar Meter oder kriegen Quarterback-Sack oder sowas. Ja. Deswegen bin ich auch mal ein Fan davon zu sagen, okay, dein Eindruck, wie sind die? Wie ist dein Gegenüber? Hast du schon irgendwas gesehen? Nichts ist schlimmer als, finde ich, oder Kette, wie siehst du das, wenn Coaches an der Seitenlinie stehen von ihrer Unit und dann kommt die Unit vom Feld und die sagen, trinkt was?
Aber lass uns nochmal kurz zurückgehen an die Situation, die ich ja gefragt habe, nämlich Spiel ist vorbei, ihr macht euer Huddle. Was kann man da überhaupt sagen, was sinnvoll ist? Beziehungsweise was ist eine Information nach so einem Spiel, die sowieso nicht verstehen?
Also eins darf man nicht machen, und das hatte Carsten vorhin schon angedeutet, du darfst jetzt nicht anfangen, mit der Keule auszupacken und irgendjemand die Schuld zu geben. Dafür ist es dann zu früh. Ja, also du kannst jetzt nicht zu Spieler XY sagen, und du hast jetzt den Touchdown da verschenkt, du bist jetzt schuld, dass wir verloren haben. Das bringt absolut nichts. Ja, da bist du, ne, wie wir in der letzten Episode gesagt haben, dann bist du halt emotional zu sehr dran. Ne, dann sagst du halt einfach, na, sollte heute nicht sein. Taktik haben wir nicht umgesetzt oder unsere Kondition war nicht ausreichend und dann belässt es dabei und dann gehst du in die Spielanalyse, du hast ja dann ein Tape gemacht, weißt, welche Spielzüge du gemacht hast, analysierst das dann und gehst dann ein, zwei Tage später das dann mit dem Team durch. Und dann kannst du halt genau sagen, wo die Fehler sind und gibt dir verschiedene Ebenen auf der du verlieren kannst. Kannst auf der konditionellen Ebene verlieren, ja, dass der Gegner einfach stärker, schneller, wendiger war, was auch immer. Und kannst auf der taktischen Ebene verlieren, dass du einfach nicht die richtigen Antworten hattest, um deinen Gegner zu schlagen. Du kannst auf der technischen Ebene versagen, weil du nicht tackeln konntest, nicht blocken konntest oder was auch immer, oder nicht fangen konntest. Und kannst halt auch auf der moralischen Ebene verlieren. Es können auch mehrere gleichzeitig sein und das musst du dann halt später analysieren, woran hat es denn jetzt mal eigentlich gelegen und dann deine Antworten daraus ableiten.
Ja, das ist ja, was früher manche Leute so als Mojo beschrieben haben, das, was ich nicht so fassen kann, diese moralische, beziehungsweise diesen eigenen Hype im Team, ja, diese Kampfmoral, ne? Das muss man ja auch irgendwie mal erkennen können. Es gibt Teams, die geben partout nicht auf, auch wenn sie 30-0 im ersten Quarter zurückliegen, die geben einfach nicht auf. Das sind coole Spiele. Und es gibt Teams, die sich komplett hängen lassen nach einem 7-0. Ne? Aber selbst da muss man aufpassen, wie man die Worte findet. Und ich finde es immer ganz gut, das Offensichtliche anzusprechen. Wir haben verloren. Ja. Grob kann ich sagen, da und da hat es an uns grob gehabert, aber wir schauen uns das nochmal ganz genau an. Ne? Weil jetzt ist nicht der Zeitpunkt, in die Analyse zu gehen. Und vor allem in der Videoanalyse haben wir so viel Zeit, uns das in Ruhe mal anzuschauen, ohne Hektik am Platz und so weiter und so fort. Ne? Und vor allem, wenn du große Vorteile hast, du kannst auch mal zurückspulen und wirklich mal gucken, wo der Fehler lag. Ne? Lag es bei dir, lag es am Spieler, lag es am Rasen. Auch beliebte Ausrede. Oder an den Schiedsrichtern.
Nichtsdestotrotz sind wir auch nicht frei von Emotionen. Mhm. Ich habe letztes Jahr auch wieder meine Sonnenbrille weggeschmissen, weil ich einfach nicht fassen konnte, was da meine Jungs da abgeliefert haben.
Wie viele war das?
In meiner Coaching-Karriere? Mhm. Bestimmt schon die fünfte oder sechste.
Es gibt so Bänder, die du um den Hals machen kannst, ne? Aber ja, nicht elastisch, und es fliegt dann zurück und tut weh.
Nee, die hatte ich ja oben, aber ich hab das schon so richtig schön abgenommen und dann habe ich sie weggeschmissen. Und dann folgte auch das Cappy.
Es gibt doch diese Knautschbälle, die man auch nehmen kann, die man so in der Tasche hat und dann drücken kann.
Nein, ich schmeiße
die zerbeißen wir.
Nee, also wir sind auch nicht frei von Emotionen und die brechen auch zwischendurch mal aus.
Ja, dann ich habe den ersten Song für unsere Playlist und zwar von Falco Emotional.
Dann habe ich jetzt für für Kälte ein. Respect Yourself von DJ Bobo.
Was?
Ja, extra nur für dich.
Oh nein. Respect Yourself. Carsten, schreibst du das heute auf?
Nein. Ich höre es nachher ab und schreibe es mir auf.
Ich bin ich wünsch mir von Downset Anger.
Ja, Anger. Ich
also, so genre-technisch bist du musikmäßig auf jeden Fall sehr vorhersehbar.
Wer, ich?
Ja, natürlich.
Quatsch.
Hallo, ich bin mit DJ Bobo um die Ecke gekommen. Ne? Ich hab heute
DJ Bobo, sehr stark überlegen. Nicht du, ich meinte Kälte.
Nicht. Aber Kälte weiß, was ich meine.
Okay, aber wie ist dein Song von DJ Bobo? Wie ist der?
Wie ist er nochmal? Mein Gott, jetzt muss ich nochmal nachsagen. Respect Yourself.
Respect, okay.
Gott, das ist auch ein Scheißlied, ehrlich gesagt. Entschuldigung, ich glaube, im Grund ist es so schlecht.
Ich habe jetzt auch mal einen schönen Ohrwurm.
Fand da hier nicht noch so ein Song, irgendwie Respekt ist unsere Aufgabe. Den wünsche ich mir auch noch.
Das ist Jazzkantine, ne?
Das war Jazzkantine, genau. Das war Jazzkantine. Schuki okay. Down halt.
Aber gut, da war ja Michi Beck und sowas auch
Benz dabei. Benz Down, Mix Down.
Aber ja. Wir sind jetzt nicht bei Respekt, sondern wir sind da eigentlich bei Anger, ja. aber wie macht man das eigentlich, dass aus einem Team, das 7-0 zurückliegt, nicht ein Team wird, was dann am Ende total überrollt wird? Also was für Vorleistungen bringt ihr als Coaches mit dem Team, dass man da den Mut nicht verliert? Ich will mal kurz ausholen. Ich habe ja jetzt das Snooker für mich entdeckt, so als Zuschauer. Und beim Snooker...
Ist das ein Sport?
Ist ein geiler Sport.
Ist irgendwas Stücken, ne?
Genau. Also eine Billardart. Genau. Was?
Ist das Stockschießen?
Nee. Auch nicht Speerwerfen. Aber jedenfalls, das ist ein Sport, der extrem über die Psychologie kommt und wo auch Spieler, die in den Sätzen, die man dort Frames nennt, wahnsinnig weit zurückliegen, auch noch ein komplettes Spiel drehen können. Und
das ist geil, wie Martin jetzt Snooker mit Football vergleicht.
Ja, vor allem Tränen. Die laufen um meinen Tisch rum.
Oder drehen ihn, wenn sie wütend sind. Nein, das passiert
oder,
sehr selten.
Oder
das
ist ein sehr geiler Tisch, Sport. Wenn sie wütend sind. Gefällt mir.
Total, total oldschool. Auf jeden Fall. Was macht ihr? Was leistet ihr vor, wenn damit ein Team nicht so auseinanderfällt wie so ein Kartenhaus, wenn es erstmal in Rückstand gerät?
Drakonische Prügelstrafen.
Hell Weeks.
Nein, also mal ohne Spaß. Also habe ich auch schon mal erlebt als absolut negatives Beispiel. Da hat ein Team nicht haushoch genug gewonnen. In Düsseldorf, ne? Und dann durften die am Ende des Spiels sogenannte Gassers laufen, also sprich vom Feld hoch und runter laufen ein paar Mal. Ne? Geht auch so.
Und das Team, was gewonnen hat, wurde bestraft, weil es nicht hoch genug gewonnen hat? So bricht man auch den Willen, oder?
Also, ja. Bei uns beiden hat man das früher so gemacht, weil wir verloren hatten, was aber, man kann schon sagen, Schuld der Trainer waren. Durften wir dann 2 Wochen Hell Week machen. Also es hieß Tackeln und Schädeln bis zum Gedächtnisverlust.
War und das Boss?
Nein.
Nee, okay. Wir wissen es einfach nicht mehr. War ja bis zum Gedächtnisverlust. Also. Wir wissen es einfach nicht mehr.
Okay, aber da
muss er sich erinnern, nicht dabei.
Also außer zu bestrafen, muss es nochmal andere.
Ja, natürlich.
Also, ja, Gottes Willen.
Du kannst ja schon gucken, dass du dann am Mindset des Teams schraubst, dass du da halt versuchst, ein Team zu formen, was die Competition nicht scheut. Und eine Herausforderung annimmt und ja, auch mal auch schon im Training Herausforderungen setzt, mit denen sie dann umgehen müssen.
Und das Wichtige ist halt, mit so etwas solltest du im Wintertraining anfangen, weil siegen lernen ist total einfach. Aber verlieren lernen ist verdammt scheiße zu lernen.
Naja, es geht vor allem ja auch jetzt bei der Frage um Verlieren verhindern. Also auch wenn es vielleicht auswegslos scheint. Also man sieht es ja in der NFL bei krassen Spielen, Team führt 21-0 und das andere Team kommt dann doch nochmal zurück.
Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Verlieren und Aufgeben, ne?
Genau, und wie auch ein wieder gemeinsamer Bekannter dann mal sagte, Erfolg ist planbar und das stimmt auch, man kann sich halt vorbereiten. Sowohl was das Konditionelle und Technische angeht, ja, man kann sich aber auch über Videotapes dann halt vorbereiten, um den Gegner auszukundschaften. Vorbereitung ist 3/4 der Miete. Und deswegen sind wir alle so verrückt nach Videotapes vom Spiel und stecken da immer noch sehr viel Energie rein, um diese Videos auszuwerten.
Schönes Beispiel ist, wenn du zum Beispiel in der Defense Line, du hast ein End in der Defense Line steht, der körperlich unterlegen ist. Und dann hast du einen gegnerischen Offense Liner, einen Tackle, der, sag ich mal, körperlich wirklich viel, viel größer ist und noch viel stärker und breiter und generell hat eine eigene Umlaufbahn, ne? So.
Eine eigene Schwerkraftsenke.
Genau, ne? Hat er schon so einen Saturnring um sich gebildet, aber dann kannst du dann überlegen, okay, wie schlägst du den? Ja, so direkt im 1:1 kannst du den nicht schlagen. Ne? Und dann guckst du Videotapes an und stellst dann fest, naja, einfach Vollgas geben, ein ganzes Quarter und dann ist er kaputt. Und dann reißt das Spiel drumherum. Und da ist da der Punkt, wo die Jungs auf ein ganzes Team bezogen, dass ich im ersten Sinne des Wortes sinnbildlich hinprügeln muss, immer Vollgas geben zu können, mit der Aussicht auf Erfolg, aber gleichzeitig auch die Erkenntnis zu vermitteln, man kann damit gewinnen. Man wird nicht immer damit gewinnen, ne? Aber wenn man alles gegeben hat, ist die Niederlage umso leichter zu ertragen. Anstatt einfach eine Niederlage zu haben, wo die nach 5 Minuten schon komplett aufgegeben haben und den Rest in Mangelverwaltung machen in den nächsten 3-4 Spiele. Ne?
Na, ich würde auch schon ein bisschen früher ansetzen. Also,
ich habe schon wieder Training gesagt.
Da geht's dann schon um die Zielsetzung, wo du halt sagst, okay, was ist realistisch, so, wenn wir jetzt die Saison betrachten? Ja. Wo sehen wir uns platziert? Wie viel Siege rechnen wir uns zu? Und wenn wir halt mal sagen, okay, von 10 Spielen rechnen wir uns 7 Siege aus, dann haben wir eine Kulanz von 3 Niederlagen.
Unterbrechung, aber ist da nicht schon der erste Denkfehler, dass man sagt, wir wollen von 10-7 gewinnen und dann denken viele, naja, die ersten 3 Spiele verloren, aber wir haben ja noch...
Dann guckst du dir halt den Gegner an und sagst, naja, welcher Gegner könnte das sein und dann sagst du, okay, gegen die sollten wir gewinnen mit der und der Maßnahme. Natürlich versuchst du das Ziel auch zu toppen, aber dann musst du halt aber auch erklären, warum es jetzt vielleicht nicht geklappt hat. Jetzt immer dieses Maximalziel rauszuhauen, wir müssen alle Spiele gewinnen, ist teilweise unrealistisch.
Also dann brauchst du ja gar nicht antreten.
Ja, du, ich hatte schon
darum geht's ja nicht. Also wenn du das sagst, es geht ja auch um eine realistische Selbsteinschätzung, ja. Und wenn du einfach sagst, du hast jetzt nicht dieses Competition-Team oder du hast jetzt zum Beispiel Phasen, wo du nicht das komplette Team zusammen hast, zum Beispiel kurz vor Sommerferienende. Dann musst du dir halt mal die Frage stellen, wenn ich jetzt eine Spielansetzung gegen starken Gegner habe, wie realistisch ist das, gegen dieses Team zu gewinnen? Hm. Und es geht ja in der Zielsetzung auch immer darum, realistische Ziele zu setzen. Ja, wenn ich gerade ein Team aufgebaut habe, kann ich ja nicht erwarten, dass die erste Saison jetzt ein Durchmarsch wird, sondern damit es nicht frustrierend wird, dann setze ich halt ein Ziel, was realistisch ist und was auch eine gewisse Kulanz innehat und dann kann ich das kommunizieren. Natürlich möchte ich am Ende vielleicht doch alle Spiele gewinnen, aber dann ist das ein Bonusziel.
Ja, und das große Problem ist, wir kennen viele Coaches, Gott sei Dank sind es nicht alle, aber es gibt auch einige, die sich bemerkbar machen, die, sag ich mal, mit ihrem Team immer knapp an der Spielfähigkeit rumkrebsen, von Spieltag zu Spieltag sich hechten, in unteren Ligen, aber dann irgendwelchen Leuten was erzählen von Aufstieg und so weiter und so fort. Und da kommt diese realistische Zielsetzung her, weil wann bist du als Spieler enttäuscht? Wenn jemand sagt, oh, könnte sein, dass wir ein Spiel knapp verlieren werden und du verlierst es dann gleich ein bisschen mehr als knapp, oder einer sagt, ach komm, die atmen wir weg. Und dann verlierst du es knapp. Wo bin ich mehr enttäuscht? Bei letzteren eigentlich, ne?
Ja, also mir fällt beim Fußball das Beispiel ein, wenn Mannschaften, die eigentlich unterlegen sind, zu Bayern München fahren. Und bei Bayern München sagen viele, naja, wenn wir einen Unentschieden schaffen, wäre ja cool. So, und das sind meistens die Teams, die dann mit 6-0, 7-0 aus der Allianz Arena rausgeschossen werden.
Ja, da hast du ja den psychologischen Effekt des Underdogs. Da kannst du ja, dann weißt du, du hast nichts zu verlieren. Es rechnet keiner damit, dass du gewinnst. Der Gegner wahrscheinlich auch nicht. Und dann kannst du nochmal alles geben. Das ist aber was anderes. Zum Beispiel, wenn man das jetzt auf einer anderen Ebene betrachtet, wenn du jetzt zum Beispiel im Spiel anguckst, was willst du heute schaffen? Realistischerweise wirst du in der Defense selten 1-0 Ergebnis als Ziel setzen können. Normalerweise musst du dann halt so irgendwas zwischen 14 und 20 Punkten der Defense geben, die sie halten muss. Und dann kannst du davon ausgehen, okay, Defense hält, lässt zweimal Score zu. Dann muss deine Offense mehr punkten, dass dann eine Defense dann vielleicht ja, dann doch 3 oder 4 mal Scores reinlässt, naja, dann musst du gucken, woran hat's gelegen. Ja, aber du kannst nicht erwarten, dass sie immer zu null hält.
Nee, also viele brüsten sich damit immer zu null. Ja, das ist total toll. Ja, aber wichtiger finde ich jetzt, für mich ist eine Defense, sag ich mal, wichtig, also richtig gut, wenn du merkst, dass die Gegner sich extra auf deine Defense komplett einstellen und komplett andere Sachen abzaubern. Ich hatte es mal im Scouting gehabt, da habe ich erwartet, okay, die spielen dies und jenes. Und dann kommen die echt an und spielen eine komplett andere Formation. Ich war so sauer, echt, ey. So viel Respekt an Mühlheim, die haben uns so dermaßen ins Knie, naja.
Geböllert.
Ins Knie geböllert, genau. Ne? Haben trotzdem gewonnen, aber das war halt schon, das war schon hart an der Schmerzgrenze.
Ja, manchmal hat man Pech, ne? Dann gewinnen die anderen. Es gibt Tage, da verliert man, es gibt Tage, da gewinnen die anderen.
Das gibt's aber auch. Ich finde trotzdem, dass der Ansatz sein soll, also wir wollen hier heute die größtmögliche Leistung abliefern.
Ja, natürlich.
Und was dann am Ende unten rauspurzelt, ist ja was anderes. Aber wenn du schon so als Coach reingehst und sagst, naja, also realistisch betrachtet werden wir da heute hier keinen Blumentopf gewinnen, hast du eigentlich schon den ersten Schritt zur Niederlage
gemacht. Nein, so cool ist es ja auch nicht. Du sagst dann halt schon, das wird heute ein herausforderndes Spiel, jetzt müssen wir alles geben, und dann müssen wir unsere Chancen erarbeiten. Ja, dann sagst du, es wird halt ein langer Tag. Wenn wir gewinnen wollen, muss das, das und das passieren. Dann wissen die Jungs, was jetzt der Fahrplan ist. Natürlich gehst du nicht hin und sagst, naja, also ein Sieg ist heute recht aussichtslos, das machst du ja nicht.
Und das Schöne ist,
du musst das für dich als Trainer einplanen und du hast dann vorher in der Zielsetzung bei der Jahresplanung halt auch gesagt, okay, also realistischerweise peilen wir Platz 3 an oder sowas, ja, wenn es dann in deinem Plan liegt.
Und das Gute ist, an starken Gegnern kannst du ja im Prinzip auch nur lernen.
Ja.
Ne? Es ist selten, dass du Gegner hast, die so dermaßen Hausruhe überlegen sind, dass schon vom Kickoff eigentlich schon alles Pillepalle war. Ne? Das passiert ganz, ganz selten, weil du ja meistens in derselben Liga bist. Es gibt manchmal so Exotenspiele, sag ich mal, wie damals, als die Langfeld Longhorns zwangsabgestiegen worden sind, glaube ich, aus der zweiten Liga in die siebte Liga. Das waren keine schönen Jahre, bis sie wieder in der Regionalliga waren für alle anderen Gegner, weil die wurden gnadenlos weggeballert. Ne? Aber das passiert alle paar Jahre mal ein Team in Deutschland. Ne? Und alles andere ist auf relativ ähnlichen Level. Ne, die großen Spiele, die es dann gibt, dass dann da wirklich Leute im Durchschnitt 50-0 Spiele gewinnen, ist verdammt selten. Ja, im Durchschnitt. Es gibt immer wieder solche Spiele, ne? Panther-Jugend, die, glaube ich, haben auch mal 99-0, aber das ist so selten, ehrlich gesagt. Und selbst da behaupte ich, da hat man auch was gelernt als Coach, als Spieler und so weiter und so fort. Und wenn es so ist, es gibt noch ein ganz anderes Level, gegen das, was du antreten musst. Und zieh mal die Lehre draus, wir müssen uns mehr anstrengen. In jeglicher Hinsicht.
Okay, schöne Brücke. Weil Niederlage aufarbeiten, wie geht ihr systematisch vor, um so eine Niederlage am Ende zu einem, wie habe ich es aufgeschrieben, Erkenntnisgewinn zu machen?
Oh, Gewinnmaximierung.
Da kommt der Kopf mal durch. Fehlermanagement. Ne?
Also an der Stelle würde ich mir eigentlich wünschen, ich weiß, dieser Song darf aus ethischen Gründen nicht auf die Playlist kommen, aber auch weil ich weiß, Carsten war früher auf einem Konzert von denen. Bee Gees, You Win Again.
Leck mich doch am Arsch, ey.
Kommt nicht auf den Platz.
Ja, da kommt das für klassische Fehlermanagement zum Tragen. Ne? Ja. Also erkennen, dass man einen Fehler gemacht hat, akzeptieren, dass man einen Fehler gemacht hat, beziehungsweise die Verantwortung übernehmen.
Fehler okay, aber das sind Allgemeinplätze. Aber jetzt mal so ganz konkret. Du hast ein Spiel und am nächsten Tag wachst du auf und stellst fest unter deinem Kopfkissen oder vor der Tür, ne, vor die Tür gelegt. Was hat die Katze da hingelegt? Keine Ahnung, wir wurden bei der und der Situation immer wieder geblitzt oder keine Ahnung, der Quarterback war nicht gut genug geschützt und unser Offenspiel hat darunter extrem gelitten, unsere Laufspielzüge haben nicht funktioniert.
Ich sag mal so, also ich bin einer, der fängt erstmal mit offensichtlichsten Sachen an, ne? Touchdowns und danach sekundär die Big Plays, die richtig viel Raumgewinn gebracht haben, ne? Was hat da funktioniert, was hat da nicht funktioniert? Weil ganz ehrlich, dass jemand einen Touchdown gemacht hat oder eine Interception gefangen hat oder einen verdammt langen Lauf gemacht hat, da zieht jeder. Aber warum ist das passiert? Ne? Und dann geht man das Stück für Stück mal durch. Was ist da auf dem Feld wirklich Person für Person passiert? Und da kommt die Analyse ran.
Also bei über 50 Mann ist das natürlich schon eine Herausforderung.
Da sind doch von nur 11 auf dem Feld, Gott sei Dank.
Ja, mit entsprechendem Trainerpersonal versuchst du halt, dass jeder Positionstrainer sein Squad halt im Videomaterial durchkaut. Klar, wenn ich jetzt 5 Mann in meiner O-Line auf dem Platz habe, dann muss ich mir das Tape ziemlich oft angucken, damit ich alle 5 Positionen analysiert habe. Aber letztendlich, ja, das muss man halt machen. Man muss halt gucken, wo lagen die Fehler. Na? Ich habe ja vorhin von den verschiedenen Ebenen gesprochen, auf der man verlieren kann. Und man muss halt gucken, was ist im Detail schiefgegangen. Und dann musst du deinen Trainingsplan dementsprechend anpassen.
Okay, also ich habe ja gefragt, systematisch. Wie geht ihr systematisch vor? Erstmal, es gibt ein Videotape von dem Spiel. Und das guckst du dir an?
Jo.
Ja, und das, also ich kann jetzt nur für mich reden. Also ich glaube, ich jetzt gegnerische Teams scoute oder eigene Spiele analysiere, ne? Ich gucke das nicht als einen Videoclip an, sondern ich habe entsprechend schon die einzelnen Clips und sortiere mir entsprechend durch. Manche benutzen Huddle, diese Videosoftware dafür. Ich mache es noch relativ klassisch mit Excel und schreibe mir einfach nur auf, welcher Videoclip, Strich, welches Play, was passiert, und schaue mir halt dann erstmal die ganz wichtigsten Sachen an.
Also ja. Pro Spiel hast du dann wahrscheinlich so um die 160 einzelne Clips. Ne? Dann ist das das ODK. Ne? Da hast du Offense Plays, Defense Plays und Kicking Plays, ODK. Und ich als Offense Coach werde mir natürlich nur die Offense Spielzüge angucken. Mir bringt es ja persönlich dann nichts, wenn ich mir die Defense Plays angucke. Das macht dann jemand anders. Und dann habe ich, na, was werden das sein? Irgendwas zwischen 60 und 80 Clips, die ich dann durchgucken muss.
Ja, und dann schon zeitlicher Aufwand erstmal.
Ja, aber da empfiehlt es sich, sag ich mal, immer so die großen Cluster sich rauszubilden. Deswegen, wie gesagt, schreibe ich mir immer auf, was passiert eigentlich am häufigsten, was sind die Spielzüge, die am meisten passieren, jetzt aus Defense-Sicht zum Beispiel, ne? Und was haben die im Durchschnitt gebracht? Ne? Wenn nur ein Play gemacht worden ist, was 5 Yards gemacht, also aus Defense-Sicht, der Gegner macht 5 Yards, und hat dieses Play aus dieser Formation nur einmal gespielt, dann schaue ich es mir jetzt nicht wirklich primär ganz wichtig an, sondern guck mir die an, die am meisten Yards gemacht haben, pro Spielzug oder die Big Plays und so weiter und so fort. Und geht denn da erstmal durch, was ist da eigentlich genau auf dem Feld Punkt für Punkt passiert. Ne? Und der hängt dann auch vom Liga-Level ab, ne? In den unteren Ligen und Jugendligen, da kümmere ich mich einen Scheiß um Down und Distance, ehrlich gesagt. Ja, da kümmere ich mich darum, was auf dem Feld an sich passiert, was passiert mit den Jungs. Was passiert taktisch da gerade?
Passieren da auch solche Sachen, dass ihr auf die Hände guckt, wie stützen die sich ab oder wie sie aufgestellt sind? So eine Sachen?
Ja, man guckt halt, was ist taktisch schiefgegangen, und man guckt natürlich, was ist technisch schiefgegangen. Haben sie ihre Technik sauber gespielt? Wo haben sie eine falsche Entscheidung getroffen? Wo, wie du sagst, wo waren die Hände nicht am rechten Platz oder so?
Wo standen sie vom Snap? Standen sie überhaupt richtig? Ne? Auch ein Klassiker, Defense Line, wenn du von der Seitenlinie die Videoaufnahme hast, wo du denkst, wieso steht ihr 2 Meter vom Ball entfernt als Defense Line? Habe ich auch schon mal gesehen, wo ich dachte, was machen die da? Ne? War Gott sei Dank nicht mein Team, ich wäre ausgerastet. Ne? Aber mit solchen Kleinigkeiten fängst du auch noch an. Ne? Oder warum wollen versuchen, Cornerbacks Press zu spielen, wenn die 5 Meter entfernt stehen von Wide Receiver? Wie geht denn das? Und wundern sich, dass man auf 4 Yards immer einen Ball vor Latz geballert kriegen.
Und dementsprechend kann man Spiel auch benoten. Ja, dann kannst du sagen, okay, für das Play kriegt er jetzt eine 3, solide Leistung. Ja, bei dem nächsten Play hat er total verkackt, kriegt er nur eine 5.
Was bringt dann dem Spieler am Ende so eine Durchschnittsnote? Naja, weil da weiß er ja auch noch nicht genau, an welcher Stelle er was gut und was schlecht gemacht hat.
Du sagst ihm dann natürlich, was schiefgegangen ist, damit er sich dann auch verbessern kann, klar. Aber dann hat er erstmal so ein Gefühl, wo er jetzt halt steht. Und im Durchschnitt ist dann, okay, ist er nicht besonders gut, also muss er mehr Gas geben.
Ja, und du suchst dir dann, sucht ihr euch dann so einen Peak raus? Also, weil ich meine, so ein Spiel dauert lange. Und da muss man schon bestimmte Szenen sich doch herauspicken, wo es besonders gut lief und wo es besonders schlecht lief.
Das ist
ja
das, was ich meinte, ne? Dass du diese Cluster bildest. In der Statistik kann man von Clustern reden. Du hast eine ungefähre Menge X von Zeug, der das anschauen musst. Ne?
Willkommen in Carstens Welt der Statistik.
Ja, und ganz ehrlich, schau dir das an, was am meisten erstmal vorkommt, weil das ist am meisten auch passiert und es ist entsprechend hat auch viel gebracht. Dann würde ich mir diesen einen Trickspielzug anschauen, der nie funktioniert hat, ja, sondern ich gucke mir halt immer diesen verdammten Fullback Dive an, den sie 18 Mal gespielt haben und damit einen Durchschnitt 80 Yards gemacht haben. Ja, dann sollte ich mir dem gleich mal anschauen, warum das passiert ist. Ne?
Ja, und wenn du weißt, was schiefgegangen ist, kannst du halt anfangen, dagegen zu arbeiten.
Genau. Ne? Genau. Und was passiert dann? Also um eben genau daraus diesen Erkenntnisgewinn zu machen, der dazu führt, dass ihr genau diese Schwächen beim nächsten Spiel abstellt, die dann am Ende vielleicht ein Grund sind, ein Spiel gewonnen zu haben.
Beziehungsweise die Schwächen, die du erkennst in deinem Videotape, sind vielleicht auch die Schwächen, die der Gegner in seinem Videotape erkennt. Also der Gegner, den du gespielt hast, hast du ja hoffentlich auch gefilmt. Oder andere Teams haben schon gefilmt und haben auch dieses Videomaterial zur Verfügung. Und wenn sie schlau sind, kommen sie zu denselben Erkenntnissen. Oh. Und deswegen wäre es immer ganz gut, die eigenen Schwächen direkt mal zu erkennen und abzustellen oder wenigstens zu vermeiden.
Das ist eine interessante Frage. Wie kommt denn euer Videomaterial eigentlich an den Gegner?
Ja, man hat so ein Gentleman's Agreement, dass man halt untereinander die Videos tauscht.
Oder wenigstens nicht meckert, wenn ein gegnerisches Team kommt zum Filmen.
Ja, also.
Okay.
Ja, okay. Also je tiefer die Liga, desto unwahrscheinlicher ist es. Also wir haben jetzt schon den Spruch gehört, nachdem wir gefragt haben, wie sieht's denn aus mit Videotausch? Ja, wir selber filmen nicht, aber wenn ihr was für uns habt, nehmen wir gerne.
Dann wundern sich, dass sie unten spielen, ey. Boah.
Nee, aber generell sagt man dann halt, okay, wir filmen unsere Spiele, ihr filmt eure Spiele und morgen tauschen wir dann unsere Spiele, damit wir uns auf den nächsten Gegner vorbereiten können. Das macht man dann halt schon.
Ja, so
oder man fährt selber zu den Spielen. Das machen wir jetzt, sorry Carsten. Deswegen fangen wir halt unter anderem auch so spät an dieses Jahr, weil wir dann die Möglichkeit haben, zu diesen anderen Teams zu fahren und dann halt zu filmen und unsere Schüsse daraus zu ziehen.
Und nichts nervt mich mehr, als wenn der erste Spieltag der Spieltag ist, wo du selber spielst und die anderen Teams auch. Das nervt richtig. Und am besten haben sie kein Scrimmage oder kein Freundschaftsspiel vorher. Und das nervt richtig ab, vor allem nach Corona. Ne, da ist jetzt 2 Jahre kein wirkliches Medium-Material. Und das ist immer so geil. Ne? Das erste Saisonspiel und du weißt von den Gegnern im Prinzip gerade mal noch, wie sie heißen und was sie vor 3 Jahren eventuell mal gespielt haben mit Leuten, die nicht mehr da sind.
Tja, also Martin, du siehst, Videotape spielt beim Football eine ganz große Rolle.
Okay, habt ihr nach eurer Meinung meine Frage vollends beantwortet?
Was war die Frage?
Das ist gesagt.
spult doch nochmal 20 Sekunden zurück. Nee, 20 Minuten. Was ihr mal fragen wollte, also Niederlage aufbereiten. Wie geht ihr systematisch vor, um aus einer Niederlage einen Erkenntnisgewinn zu machen?
Ja, dann musst du ja erstmal erkennen, was schiefgegangen ist. Genau. Ne? Dann sind wir wieder bei den verschiedenen Gründen einer Niederlage.
Okay, also meine Frage zieht ja so ein bisschen auch auf so psychologische Dinge an, die man anwenden kann, um Spielern zu sagen, dass das, was sie da falsch gemacht haben, eigentlich der Schlüssel dazu ist, beim nächsten Mal alles richtig zu machen.
Also wenn ein Spieler so dermaßen, ich nenne es jetzt mal ganz frei, verkackt beim Spiel, ne, dass man wegen diesem Spieler ein Spiel verliert, dann würde ich mal sagen, als Coach hast du dann ungefähr 4 Quarter komplett versagt, weil eigentlich, ne, darf es nicht passieren, dass ein Spieler so dermaßen grandios verkackt bei einem Play, dass du deswegen ein Spiel verlierst, weil dann heißt es wahrscheinlich, du hast 0-7 verloren oder 0-6 oder 0-3 oder 0-2, wenn du Pech hast. Dann ist das eine falsche Erkenntnis.
Ne, Carsten, Martin wollte was anderes sagen.
Ja, es geht ja eher darum, nicht einer hat sozusagen das ganze Spiel versackt und ist dann an den Pranger gestellt und nein, das meine ich nicht. Ich meine eher also so spezielle Szenen, die ihr in der Videoanalyse herausgefunden habt, das ist doch eigentlich der Schlüssel, um dem Spieler auch mitzugeben, du pass auf, du hast jetzt diesen Fehler gemacht, aber jetzt wissen wir, was du da falsch gemacht hast und das hast du auch beim letzten Spiel falsch gemacht und wenn du das machst, dann machst du deine Schwäche zu einer Stärke.
Naja, du gehst ja dann die Situation dann möglichst auch auf dem Spielfeld wieder durch, ne? Übst diese Situation, versuchst die dann zu verbessern und dem Spieler dann auch wieder Selbstbewusstsein einzuimpfen.
Okay, also du machst sozusagen die Fehler vom letzten Spiel auch zum Trainingsinhalt in der nächsten Woche.
Beispielsweise, ne? Wenn du zum Beispiel aus Defense-Sicht, sag ich mal, ich versuch's jetzt mal auf Deutsch zu backen, ne? Die Verfolgung des Ballträgers, gelinde gesagt, etwas wirr wird, ne? Und die alle rumrennen wie die wildgewordenen Kanickel. Ja. Und du beim Spiel siehst, ne, da gibt's so 1-2 Spieler, die partout immer den falschen Winkel zum Gegner wählen und immer nur den kürzesten Weg nehmen und dann immer über Reverses, sag ich mal, immer ordentlich verarscht werden. Dann machst du halt mal fürs ganze Team, weil Schaden tut's ja nicht. Ne? Und wenn 2 der Meinung sind, es war eine gute Idee, was offensichtlich eine falsche Idee war, dann bist du ja auch nicht davor gefeit, dass andere Leute vielleicht auch noch auf die Idee kommen. Ne? Weil Fehler müssen abgestellt werden, weil Fehler im Spielverständnis als auch in der Technik sind wie ein Virus, der sich anstecken lässt. Einer guckt sich vom anderen ab und dann hast du den Salat.
Hm. Den Moment macht's piep.
Ja, dir piept's wohl.
Ich muss meine Pillen nehmen.
Hm. Also ganz grob gesagt, ne, wenn meine O-Line in der Pass Protection verkackt, dann muss ich halt gucken, dass ich die nächsten ein, zwei Trainingseinheiten dazu nutze, nochmal die Pass Protection durchzukauen und an der Technik zu feilen, damit die zum nächsten Spiel sitzt.
Ja, aber es ist wirklich ganz logisch. Aber es ist relativ selten, dass es wirklich nur eine Sache ist, die dich in ein Spiel verlieren lässt. Ne? Es ist halt eine Kombination von vielen Sachen. Ne? Und wenn du der Meinung bist, der Center, der Snap scheiße und deswegen hast du ein Spiel verloren, würde ich sagen, guck die Videos nochmal an. Das kann nicht nur am Snap liegen.
Also gebt ihr auch den Spielern dann das Videomaterial zur Hand? Also ja, gibt es dann quasi eine WhatsApp-Gruppe und da heißt es dann hier, Jungs,
habt ihr hier
mal was zusammengeschnitten?
Ja, das guckt man sich dann auch möglichst zusammen an oder beziehungsweise als Coach hat man dann die Möglichkeit, diese Videoclips bei Huddle dann zu kommentieren und dann halt Szenen rauszustellen, also irgendwo auf eine Szene einen Fokus zu setzen. Und dann können die sich das angucken und du kannst nachverfolgen, wie oft haben sie sich das angeguckt.
Genau, oder kannst auch anders, also ich bin ja jemand, der versucht, wenn zum Beispiel ein Spielzug öfters mal falsch gelaufen ist, aus Offense- oder aus Defense-Sicht, den einfach mal in Dauerschleife laufen zu lassen, ne, und gegebenenfalls, wenn es 3-4 Mal derselbe Spielzug ist, dann auch entsprechend hintereinander zu schneiden, zu sagen, seht ihr da die Gemeinsamkeit, was da schiefgelaufen ist, wenn es schon ein System hat, ne, um denen auch zu zeigen, warum es schief lief. Um dann Verständnis zu erwecken, ne? Weil wir brauchen unbedingt Spieler, die Spielverständnis haben, ne? Ohne viel Spielverständnis kannst du ja sonst wen raufjagen.
Ja, und da kommt dann aber auch wieder so eine mentale Komponente zusammen. Wenn du erwarten willst, dass deine Spieler sich selbstständig diese Videos angucken, dann müssen sie eben auch diesen Effort mitbringen. Ja? Das sind unsere Lieblingsvokabeln beim Football, ja? Commitment und Effort. dass sie die Disziplin besitzen und die Erkenntnis besitzen, okay, wenn ich besser werden will, dann sollte ich mir den Scheiß auch angucken.
Genau, aber was man jetzt in unteren Ligen nicht erwarten sollte, ist, dass wenn man sich, sag mal, für teures Geld Huddle holt, ich weiß nicht, wie viel kostet jetzt 600, 700 Euro im Jahr oder so, ich weiß es nicht mehr.
Kommt auf an, welches Paket du boost.
Ne, auf jeden Fall, die Pakete sind teilweise echt unterschiedlich und scheiße teuer. Man kann nicht immer erwarten, dass Leute, die es gerade mal knapp zum Training schaffen, dann sich auch nochmal, sag ich mal, wenn du dich als Coach hinsetzt und da 6 Stunden Videomaterial pro Spiel da reinballerst und den um die Ohren schlägt, dass sich jeder 6 Stunden auch noch hinsetzt und das entsprechend gustiert und auch noch anschaut. Ne?
Und das ist wahrscheinlich liegenabhängig, ne?
Das Thema hatten wir auch schon. Zeit-Kosten-Analyse oder Nutzen-Kosten-Analyse. Wenn du die Situation hast, okay, du hast eben nicht diese Jungs, die sich dann auch diese Videos auch angucken, bringt es dann überhaupt, diese Arbeit dann zu investieren? Das ist halt dann immer die Frage.
Also ich habe schon mal gemerkt, also es hängt wirklich von dem Team ab, was du wirklich hast. Ne? Wie konsumieren sie die Sachen eigentlich? Ne? Ich habe mal ein Team gehabt, da habe ich extra mal so ein Scouting-Report als WhatsApp-Video gemacht. 64 Megabyte groß, passend auf dem 4-Zoll-Bildschirm, ne, mit relativ wenig Informationen, aber das Wichtigste ist crisp drin und sie haben es verstanden. Glaube ich, mache ich auch nicht nochmal.
Das stellt mir sehr deprimierend vor, wenn man so viel vorbereitet und dann stellt man fest, das haben sich vielleicht 5% angeguckt.
Ja, das passiert. So habe ich mich letztes Jahr gefühlt.
Ja, also ja, das passiert und deswegen muss man halt immer gucken, wie konsumieren sie das alles, ne? Und man darf dann auch nicht enttäuscht sein, weil letzten Endes als Coach steckst du viel mehr Arbeit rein als mancher Spieler, die erwarten, dass sie zum Spiel kommen, ne? Ein paar Leute umschubsen können. Und dann nach Hause fahren und das war's.
Ich habe das dann auch letztes Jahr dann auch eiskalt dann runtergecuttet, das, was ich da an Input reingebe, weil ich halt gesehen habe, guckt sich eh keiner an, beziehungsweise dann hast du auch immer wenig Leute beim Training. Ja, was willst du da machen? Und dann, dann bin ich halt auch irgendwann gefrustet und sage, ey Jungs, also ne, mit dem, was ihr hier ins Training steckt, braucht ihr nichts zu erwarten. Ja, dann wird das eine sehr traurige Saison. Und so ist es dann halt auch gekommen.
Ja, und da kommen wir wieder zurück zu diesen Brot- und Butter-Spielzügen, ne? Es gibt alles eine Soße im Prinzip, ne? Ja, du musst halt gucken, wie sind die drauf? Wie wollen sie konsumieren? Wie wollen sie lernen? Wollen sie lernen? Es gibt ja genug Leute, die einfach nur spielen wollen und partout nicht lernen wollen.
Ja, und da kommt dann auch wieder die Zielsetzung denn, zum Tragen. Ne? Wenn du so ein Team hast, dann brauchst du auch nicht das Ziel ausgeben, hey Jungs, dieses Jahr rocken wir alles. Dann ist immer die Frage, die ich dann gerne stelle, was wollt ihr machen? Wollt ihr erfolgreich Football spielen oder wollt ihr auch Spaß Football spielen? Dann kann man das Training dementsprechend gestalten.
Ja, und ich kenne das so, es gibt halt immer die Leute, die wirklich lernen wollen, ne? Die fragen dich, das hatte ich jetzt in der U19 gehabt, und nach jedem Training kommen die Jungs dann zu mir und fragen, nach meiner Input, was können sie nochmal besser machen und so weiter und so fort. Ich war davon total geflecht, wo ich dachte, ey Jungs, wollt ihr schon GFL spielen oder was? Das kann ich jetzt von der Jugend jetzt noch nicht so, dass sie nach einem Training zum Trainer nochmal kommen und nochmal nach extra Input fragen, in Ruhe.
Ja, von sowas träumt man als Trainer.
Davon träume ich, also ich find's cool, ne? Und dann gibt's noch andere Kaliber, die Maulhellen groß hoch sind, ne? Und die musst du dann auch erstmal wieder einfangen, ne?
Ja, das ist so ein Grundsatz bei uns im Team, den wir an unsere Spieler stellen. Be coachable, ja? Also ja. Sei trainierbar und nimm das, was der Trainer sagt, zumindest an. Ja? Hör ihm zu, quatsch ihm nicht ins Wort, be coachable.
Also das muss ich ja auch mal lernen. Da hat mir jemand mal gesagt, jeder ist coachbar. Hat nur dummerweise den großen Halbsatz daneben vergessen. Wer will? Ja, weil es gibt ja auch Leute, die wollen nicht gecoacht werden. Soll es ja auch geben.
Ich will euch auf jeden Fall jetzt durchfragen.
Ui.
Ja, abfragen. Ja, so wie abcoachen, ne? Abfragen. Nächste Frage ist, ein Underdog gewinnt. Ja? Stellt euch vor, ihr seid dieser Underdog. Und euch gelingt.
Wir sind immer Underdogs, ist sicher.
Oh Mann, ist das schlecht. Nein, Quatsch.
Bauhaus, the dogs are vapor.
Ich habe eine Stinkwut. So, wenn wir jetzt
hast meine Fragen beantworten. Hast du meinen Musikwunsch gehört?
Who let the dogs out?
Nein, Bauhaus, the dogs are vapor.
Bauhaus, ich dreh durch. Jetzt wirst du ja hochintellektuell, du. Mein Gott.
Ja, also, ja, was haben Underdogs für einen Vorteil? Haben wir ja vorhin schon.
Nee, jetzt kommt noch mein Song. Und zwar von den Antlers, Putting the Dogs to Sleep. So.
Da muss er mich jetzt unbedingt toppen.
Also, ich sag mal so, als Underdog-Gewinn ist, ja.
Halt mal, die Frage ist noch nicht fertig.
Nee, die hast du ja doch gerade gestellt, Alter.
Nee, ihr habt sie schon vorab geschickt bekommen. Deswegen kennt ihr sie hier. Ich habe sie noch nicht gestellt.
Ja, wir haben also das Thema Underdogs doch schon vorhin besprochen.
Ja.
Nee, haben wir nicht in der Form.
Aber interessanter also, finde ich andere Sache, ne? Wie gehst du eigentlich mit einem Team um, was kein Underdog ist, sondern ein absoluter, sag ich mal, Aspirant auf sehr viele Gewinne? Und hast als beispielsweise halbfiktives Beispiel, hast 3 Jahre in Folge jedes Spiel haushoch gewonnen und jetzt verlierst du. Krasses Ding.
So, dann lassen wir Martin jetzt mal die Frage stellen und dann gucken wir mal, was bei uns kommt.
Sonst weine ich noch, ne?
Ja,
also, Underdog gewinnt, wie macht er das? Ja, und was macht er taktisch? Also, wie hebelt er sozusagen, wie überrumpelt er den Favoriten beim Football?
Also ich finde, das haben wir vorhin schon besprochen.
Ja, also.
Also was hat ein Underdog für einen Vorteil? Er hat nichts zu verlieren. Er weiß, dass er in einer unterlegenen Rolle ist. Keiner erwartet was von ihm. Du kannst befreit aufspielen. Du kannst.
Naja, ich denke eher so an so, was hat er für Special Teams? Was hat er für Trickspielzüge? Was hat er für? Ja, ihr kennt ja dieses Video, wo der Typ sagt, der Ball ist kaputt und rennt dann los.
Keine das ist inzwischen sogar verboten, aber ich sag mal so,
ich weiß.
Das ist Hollywood-Football, muss ich ganz ehrlich sagen.
So funktioniert das nicht.
Ne? Jetzt blöd gesagt, ne? Wenn du jetzt für den krassen Gegner, der alle anderen 60-80-0 wegballert und dich wahrscheinlich auch 80-0 weghauen will und gegen den holst du erst die tollen Spielzüge raus, dann würde ich mal sagen, was war bei den anderen Spielen, mein Freund?
Naja, okay, aber Underdog muss ja nicht immer gleich so Mega-David gegen Mega-Goliath sein, sondern auch, gibt auch irgendwas dazwischen. Mhm. Also jetzt nicht auf Augenhöhe, aber schon deutlich, die Mannschaft hat wahrscheinlich keine Chance zu gewinnen und gewinnt am Ende doch.
Naja, das ist halt, also so ein Spiel gewinnst du auf der moralischen Ebene. Du musst halt gucken, dass deine Spielzüge so gut wie möglich halt ausgeführt werden. Dafür ist wieder eine sehr gute Vorbereitung zuständig. Da musst du deine Jungs moralisch halt auf ein Level bringen und zu sagen, ey, wir geben hier Vollgas und lass uns hier nicht die Butter vom Brot nehmen. Und wenn dann die ersten Dinge klappen, dann sprichst du immer von diesem Momentum-Change, ja, dann hast du auf einmal dieses Momentum bei dir und wenn du das ausnutzen kannst, dann kannst du auch ein Spiel gewinnen.
Das ist nämlich das, was ich meinte mit diesen Aspiranten, genau. Der alles gewinnt und auf einmal geht der Mojo verloren, das ganze Credo geht verloren, der ganze Hype ist auch auf einmal weg, die sind sich alle nur gegenseitig am Ankacken und das ist die Stunde des Underdogs.
Genau, weil so ein Favorit, der dem, also normalerweise würde ich als Trainer eben auch nie davon ausgehen, Favorit zu sein. Ich würde das Team immer dazu anhalten, Bestleistung zu geben und den Sieg nicht als gegeben hinzunehmen. sondern halt immer von Fight auszugehen, weil wenn du dir erstmal selbstgerecht wirst und selbstzufrieden, ja, dann gibt's auf die Fresse.
Und ich kann mich an Zeiten erinnern, da war ich bei einer Jugendmannschaft und da hatten wir sehr viele Spiele in Folge gewonnen und haben uns wirklich mal zusammengesetzt und mal überlegt, was machen wir eigentlich, wenn wir mal zurückliegen und eventuell sogar verlieren würden. Wie gehen wir als Coaches davor, ne? Und da ging es jetzt nicht darum, irgendwelche Analyse zu machen oder was für Spielzüge, bla bla, sondern einfach so der Umgang miteinander, ne? Die Emotionen ein bisschen zurückzufahren und die Jungs, blöd gesagt, bei Laune zu halten, ja, ohne negativ zu wirken. Ne? Weil es gibt ja genug andere, die dann, wenn es nicht funktioniert, wieso fängst du den Ball nicht, guck nicht so scheiße, bla bla bla. Auch schon erlebt im Jugendfootball, guck nicht so scheiße, Trainer zum Spiel auf dem Feld. Ne? Das geht gar nicht. Ne?
Ja, man muss auf eine gute Art, auf eine positive Art fordern. Ja, man muss Leistung fordern, aber eben halt auf eine respektvolle Art, auf eine zielgerichtete Art, ein Ziel in Aussicht zu stellen und den dahin zu bewegen, wieder mehr Leistung zu bringen.
Fordern, ja, und fördern.
Und was auch ganz wichtig ist, man muss Fehler zulassen können. Ja? Man muss den Freiraum den Spielern geben, Fehler machen zu dürfen und aus diesen Fehlern zu lernen. Ein Spieler, der weiß, dass er für jeden Scheiß angepfiffen wird, der spielt halt zurückhaltend und ängstlich. Und jemand, der das Selbstbewusstsein hat, okay, ich darf auch mal einen Fehler machen, der kann auch befreiter aufspielen.
Und du musst manchmal auch die Eier in der Hose haben, zu sagen, ich als Coach, ja, ich habe einen Fehler gemacht.
Ja, my bad.
Das war kacke. Sorry, Jungs, das war jetzt mal richtig dünn Schiss, was ich da fabriziert habe. Geht auf meine
Kappe. Und honorieren das die Spieler in der Regel?
Ja.
Ja. Also,
oder nutzen die das später aus?
Nein, also wenn du auf Augenhöhe kommunizierst, also wenn so wie du deine Spieler behandelst, so behandeln sie dich ja dann auch. Na, klar, wenn du als Besserwisser immer auftrittst und jeden Fehler dann da halt unnötig aufbläst, na, dann werden sie darauf achten, wenn du mal einen Fehler machst. Das ist ja ganz klar. Aber wenn du dann halt selbstbewusst mit deinem Fehler umgehen kannst und zu sagen, ja, sorry, my bad, hatte ich letztes Jahr auch, da habe ich eine Situation falsch eingeschätzt und wollte einen Timeout nehmen, obwohl wir gerade kurz vor unserer eigenen Endzone standen. Ja,
ich bin ja auch so einer, der beispielsweise, ich mache eine Technik vor und verkacke. Kann ja auch passieren, ne? Und dann sage ich auch, warum ich verkackt habe. Ne? Bin hängen geblieben, habe nicht dran gedacht, aber woran habe ich nicht gedacht? Und stell mal die Gegenfrage, was habe ich hier gerade falsch gemacht? Ne? Das kannst du dann auch pädagogisch nutzen, ne? Und es geht nach dem Spieltag genauso. Dann kann man auch so die Jungs fragen, Jungs, da habe ich eine falsche Entscheidung gemacht. Warum war die falsch?
Ihr seht jetzt schon so ein bisschen auf meinem Zettel, was da noch für Fragen kommen. Lasst uns doch mal raufschauen.
Ich finde also, das heute sehr schwermütig.
Ja, der macht immer mit solchen krassen Sachen, fragt uns doch mal nach Schuhkurse oder sowas.
Das macht mich irgendwie heute alles traurig.
Ja komm, letzte Woche warst du so grumpy, jetzt bist du so Depri.
Na, lieber grumpy als Depri, oder?
Na, heute bist du eher Linkin Park. Boah. Als Limp Bizkit.
Unser New Metal Kälte ist wieder da.
Ich kann einen auf Korn machen.
Oh Gott, mach einen auf Limp Bizkit.
Corn Flakes vielleicht.
Blut für den Blutgott. Jetzt bist du dran. Cornflakes. Hey, das war ein Warhammer-Witz.
Was war denn für ein Witz?
Ein Warhammer-Witz.
Ein Nerd-Witz.
Ein ziemlicher Nerd-Witz. So, Schädeln für den Schädeldrohnen. Aber du hast eine technische Frage, ne?
Naja, also die Frage ist von dem, was wir da jetzt noch haben. Das sind ja noch drei Fragen. Oha. Ich würde erstmal das mit dem mentalen Training ansprechen wollen. Ihr wollt ja bald mal mit einer Psychologin sprechen, aber ein bisschen ein gewisses Rüstzeug solltet ihr ja auch schon als Coaches haben, um auf die Spiele einzuwirken.
Neumodischer Quatsch.
Echt mal. Mentales Training, was bietet ihr an oder auf was weist ihr hin? Also sagt ihr, Jungs, probiert's mal mit Yoga, probiert's mal mit autogenem Training, keine Ahnung, Konzentrationsübungen, Atemtechniken.
Ja, was habt ihr da so im Problem? Bei Atemtechniken bin ich mit dabei.
Ja. Ich bin bei diesem.
Aber ihr lacht darüber, weil das ist ja auch noch so ein
Ort. Nein. Also, du siehst uns dann lachen. Wir sind hier bierernst und
ja, jetzt mal ohne Scheiß.
Kommt hier gar nicht auf hier.
Ne, also was Kate ja schon vorhin erwähnt hat mit den realistischen Zielsetzungen, ne? Das kenne ich aus dem Positive Mental Attitude nennt der Amerikaner das. Ne? Das ist auch so eine Art und Weise, wie man mit Sachen umgeht. Ne? Da setzt man sich ja auch, sag ich mal, realistische Ziele, ne? Versucht das positiv zu verstärken, anstatt das negativ runterzuziehen. Und ich habe mal sinnbildlich mal gepackt, ne? Du sollst ja den Leuten, sag ich mal, etwas auf dem Weg mitgeben, was sie vor sich sehen, ein Ziel, was sie erreichen wollen. Ne? Und wenn du bist so negativ, dann stellst du eine Wand auf und die rennen immer gegen die Wand. Das funktioniert alles gar nicht. Ja? Das heißt, ganz wichtig, ne, positiv verstärken, oder wie Käthe mal in so einem schönen Vortrag mal gesagt hat, ne, wenn du jemanden runtermachen willst, ne, dann sag dir erstmal was Positives, dann packt er Sandwich aus, ne? Positiv, negativ, positiv, ja, anstatt einfach nur meckern, weil meckern kann jeder. Ne? Aber aus den Negativen, ne, so wie bei Fehlermanagement, was Positives rauszuziehen, ne, war, du hast den Ball nicht gefangen, hat er selber gemerkt, hoffe ich jedenfalls. Ne? Also gibt es mal auf dem Weg, wie hätte er den Ball denn mal fangen können? Ne? Und wann hat es gelingt?
Wie können wir dahin präsentieren?
Ne? Lösung präsentieren, oh mein Gott.
Oder auch, ne, generell halt positive Kommunikation. Ne? Carsten und ich haben einen Trainer erlebt, der hat jeden Satz angefangen mit, aber das Problem ist. Und wenn du einen Trainer hast, der jeden, wirklich verdammt jeden Satz so anfängt, da bist du irgendwann selber deprimiert und denkst in Problemen und nicht in Lösungen.
Ja? Ja, und das ist auch so bei Trainerauswahl halt wichtig, ne, dass du auch guckst, welche Trainer sind auf deiner Wellenlänge und wie gehen sie mit Sportlern um an sich, ne? Ist der Trainer da nur zum reinen Selbstzweck, nach dem Motto, er möchte sein Ego einfach nur befördern, indem er sich als den Geilsten darstellt und denkst so, schön. Bringt jetzt ein Teamsport aber relativ wenig. Ne?
Aber was halt auch dazu gehört, ist, den Jungs zu erklären, wie kann man sich selber Ziele setzen? Mhm. Wie kann man.
Genau, aber das ist jetzt so eine technische Frage, die ich euch stelle. Ich habe mal ein Verkaufsseminar gemacht.
Soll ich schon wieder Folien auspacken?
Nee, lass mal stecken. Und da war halt auch so die Frage, also setzt euch doch mal ein Ziel heute, jetzt, und zwar in den nächsten 15 Minuten, ein Ziel für euer Leben, was ihr erreichen wollt. Schreibt das doch mal auf und überlegt euch mal, wie kommt ihr dahin?
Ja, der Witz ist jetzt so beim Training zum Beispiel so sagen, probier bitte mal das aus. Und dann mal direkt ein Feedback zu bekommen, na, wie hat es sich für dich beispielsweise angefühlt, diese Technik mal so zu machen. Hast du gemerkt, dass es auch immer anders läuft? Ja, okay, dann arbeiten wir mal ein bisschen weiter, ne? Also.
Das ist sehr praktisch, aber noch.
Ja, das ist sehr praktisch, ne? Aber es ist halt ein praktischer Sport. Wir sind ja kein, sag ich mal, wir sind ja nicht in einer Psychologie-Therapie-Sitzung, sondern wir müssen ja mit den Menschen arbeiten, indem sie körperlich was machen. Und da ist es immer ganz gut, wenn du mit kleinen Schritten anfängst und diesen kleinen, jeden Schritt, der gut ist, dann entsprechend auch kommentierst mit, ah, gut.
Also, womit ich auch ganz gerne arbeite, ist die Pyramide des Erfolges. Fürs Team. Ach, jetzt gesehen.
Jetzt kommt doch die Folie.
Nein, es gibt keine Folie, die habe ich im Kopf. Wirklich eine Pyramide aufbaust, unten hast du eine Basis, die wird dann nach oben immer schmaler. Was brauchst du unten für die Basis, um Erfolg aufzubauen? Du brauchst dann vereinbarst du mit dem Team, okay, wir brauchen eine hohe Trainingsbeteiligung. Wir brauchen den Effort, ja, also wir brauchen Mindset, wir müssen ein Playbook auswendig kennen. Ja? Wir müssen unsere Plays kennen, wir müssen unsere Technik kennen. So, wenn wir die Basis haben, was kommt als nächstes? Okay. Und so baust du das dann halt auf und dann identifizierst du die Kernpunkte, wo du sagst, die sind kritisch, wenn die nicht erfüllt werden, dann stürzt diese Pyramide ein. Und dann guckst du, welche Steine davon sind eben kritisch. Zum Beispiel, wenn wir halt nicht regelmäßig eine Trainingsbeteiligung von 70% haben, können wir eben nicht alle das Playbook lernen. Also werden wir immer Leute haben, die das Playbook nicht kennen, und ohne Playbook können wir die Spiele nicht gewinnen. Ja? Und so versuchst du den Leuten zu erklären, was ist wichtig, damit wir überhaupt eine Chance haben zu gewinnen. Und dann kannst du später sagen, ey, wir haben verloren, Jungs, und jetzt gucken wir mal, was von diesen Steinen hat hier nicht funktioniert. Ja, die Saison war jetzt mega Grütze. Statt dem dritten Platz haben wir den sechsten Platz gemacht. Und jetzt können wir mal anhand dieser Pyramide gucken, was ist schiefgegangen. Und dann kann man das plausibel erklären.
Und was Kat jetzt so schon angedeutet hat, jetzt so auf einzelne Leute runtergebrochen, ist so eine sogenannte Lerntreppe. Auf der ersten Stufe der Lerntreppe ist dir unbewusst, dass du inkompetent bist. Also als Rookie, du weißt gar nicht, du weißt gar nicht, wie das funktioniert, du weißt gar nicht, dass es das so funktionieren soll, du weißt gar nicht, was du machen sollst. Und das erste Training gehst du auf die nächste Stufe hin, da wo du merkst, du weißt nicht, wie es funktioniert. Das ist die bewusste Inkompetenz. Und jeder Schritt auf der Treppe ist da, wo der Coach reingreift und, sag ich mal, auf der Treppe weiter hochschiebt oder hochzieht. Mit Worten, mit Unterstützung, mit Motivation. Ja.
Ja.
Und dass wir irgendwann ganz oben auf der Treppe ankommen, wo wir eine bewusste Kompetenz haben und irgendwann eine unbewusste Kompetenz ist, ne? Und das sind dann irgendwann die Spieler, die dann andere Leute auch direkt korrigieren können, weil sie machen es einfach richtig, weil sie haben es inzwischen gelernt, ne? Aber das sind da, was Kette mal gesagt hat, ne? Wie viele Wiederholungen braucht man das, bis man es drin hat?
Über 1000.
Ja, siehst du, ne? Das sind verdammt viele Stufen.
Und ich habe heute auch wieder in einem Buch gelesen, um in irgendeiner Sportart richtig gut zu werden, sollte man auf jeden Fall in seinem Leben mindestens 10.000 Trainingsstunden investieren.
So, und da haben wir zum Beispiel ein Problem. Wir können diese Wiederholungszahlen nicht leisten mit zweimal die Woche Training und mit den vielen Techniken, die wir haben. Also kann es nicht über Reaktion stattfinden, sondern über Kognition. Ja, du musst wissen, was du in dieser Technik machst. Du musst es dir jedes Mal immer ins Gedächtnis rufen und musst verstehen, warum du das machst. Ja, also kognitive Fähigkeiten schulen. Und als Trainer kannst du natürlich, oder wäre es sinnvoll, dir einen Plan zu machen. Als O-Liner brauchst du zum Beispiel viele verschiedene Techniken, um am Ende spielfähig zu sein. Ja, du musst für die Pass Protection Kick and Slide können, für den Run Block brauchst du dann halt eine spezielle Art zum Laufen, um nach vorne zu kommen, Hände wegschlagen, du brauchst einen Pull, du brauchst einen Lead Block, du musst einen Fold Block können, du musst einen Double Team können, du musst einen Skip Pull können, bla 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 bla. Also das sind alles ganz viele Techniken, die man können muss. Und dann macht es schon mal Sinn, sich als Trainer das überhaupt mal zu vergegenwärtigen, das aufzuschreiben. Was brauche ich alles an Techniken, damit mein Spieler am Ende des Jahres spielfähig ist? Und versuche, diesen Plan abzuarbeiten.
Ja, ich hatte mal Teams gesehen, die hatten, da hatte ich das Playbook mal bekommen, die hatten dann, ich glaube, 6 verschiedene Arten einer Pass Protection für die Offense Line und du guckst dann die Scouting-Videos an, stellst fest, die machen immer nur eine Pocket. Immer nur eine Pocket. Das war's. Total klassisch, 70er Jahre Pocket, keine großen Techniken, nix. Ne? Nix leid da, hast du nicht gesehen und sowas, ne? Und ja, so, toll, das habt ihr alles trainiert,
was
ja.
Was ist Pocket?
Na, das ist die Tasche, die dann um den Quarterback rumgebildet
ist. Das ist der Ball, und der sich um den Quarterback bildet. Wo der Quarterback sich denn versteckt vor dem fiesen
Defense-Liner. Ne? Du kannst ein A-Step machen, du kannst ein B-Step machen, du kannst ein C-Step machen und alles ist
okay. D-E-F-G-Steps? Nein, was ist das?
Naja, also ein C-Step ist halt gerade nach hinten, B-Step ist dann halt 45 Grad nach hinten und was war das jetzt? Ein A-Step ist dann halt ist schon fast parallel raus.
Das war das nicht das, alles von den. Die Tackles haben einfach nur versucht, die Ends. Ach, hör mir auf.
Aber siehst du, Martin, das ist alles ein sehr komplexes Thema. Und
ja, klar.
Und
das ist deswegen, das, was Kette meinte. Da hast du dann Coaches, die, sag ich mal, so 12 Arten von Pass Protection den Leuten vermitteln wollen mit ihrem Playbook. Das dann auch noch trainieren. Und dann macht er richtig basic Shit. Nur, weil sie es nicht hinkriegen. Weil das einfach zu viel des Guten war. Ne? Und da, ne, kenne deine Audience, kenne deine Zuschauer, dein Publikum, deinen Kunden.
Ne? It's not about X and O's, it's all about Jim and Joe's.
Oh, kling, kling, Phrasenschwein.
Phrasenschwein, ja.
Kling. Was macht ihr eigentlich, um eine gewisse Matchhärte auch hinzukriegen? Also, weil es kann ja eigentlich vor so einer Saison nicht ausreichen, dass ihr ab und zu mal so im Training ein Spiel simuliert, sondern oder? Also würde ich jetzt mal sagen, also Testspiele,
jedes Training.
Testspiele gegen andere Teams oder sucht ihr euch manchmal auch extra schwere Teams, um die Spieler auch daran zu gewöhnen, dass es einfach auch mal richtig hart wird.
Also früher in unserem Zeitalter, als wir noch gespielt haben, hast du eigentlich jede Trainingseinheit so eine schöne Schädelbrecher- und Nackenbrecherübung gehabt. Das macht man heutzutage nicht mehr, weil man halt nicht will, dass im Training halt die Spieler sich unnötig verletzen.
Und vor Helm gegen Helm laufen.
Aber was du machen kannst, ist zum Beispiel das Tackeln erstmal trocken zu üben, einsteigerfreundlich, ja, dass du erstmal die Bewegung durchgehst, das nennt man dann Form-Tackling, dass man den Jungs zeigt in der Slow-Motion, denn am Mann, wo muss die Schulter hin, wo muss der Kopf hin, wie nähern wir uns den Gegner und so eine Geschichten. Dann kannst du anfangen, das auf Matten zu üben, ja, das kontrollierte Fallen auf Matten und so eine Geschichten. Und wenn dann so Zeitraum jetzt ungefähr, wenn du dann halt in die Camps gehst, dann nimmst du dir halt mal einen Tag, wo du dann wirklich anfängst, einen Tag lang zu tackeln, Körperkontakt herzustellen und dann ja Richtung Vorbereitungsspiel, dass du da dann deine Routine kriegst, dann dieses angewandte Wissen auf dem Spielfeld umzusetzen.
Also ich hatte mal was Schönes gehört. Da hatte ich mal, als ich angefangen habe zu coachen, zu fragen, na, kann ich mal ein paar Blocking-Sheets haben? Da hat einer gesagt, ey, du hast 7 O-Liner. Nimm die. Oh, okay.
Ja, aber trotzdem, wenn man sich immer nur trotzdem nochmal, Stichwort Match-Härte. Also nicht sozusagen hart zu sein, sondern wie kriegen die Jungs nicht Toughness, sondern wie gewöhnt man Spieler, sag ich mal, auf einem höheren Niveau zu spielen? Also wenn man immer nur sozusagen auf Augenhöhe trainiert mit seinesgleichen oder mit Teams, die auf der eigenen Augenhöhe sind, ist das ja wahrscheinlich nicht so lehrreich, als würde man gegen die Besten spielen und trainieren.
Also du kannst dein Training ja schon zumindest erstmal konditionell ansprechend gestalten, dass es fordernd ist. Wenn du jetzt meinst, wie trainiert man da jetzt den Körperkontakt jetzt so, dass man besser wird, reicht das erstmal teamintern. Ja. Das spielt sich ja alles auf einem ähnlichen Level ab. Später ist es dann halt einfach technischer. Ja? In den unteren Ligen ist es technisch unsauberer, aber nicht weniger hart. Also die Verletzungsgefahr ist in den unteren Ligen höher als in den oberen Ligen, weil einfach meistens technisch unsauber gespielt wird. Aber so diese Körperhärte, da brauchst du eigentlich nicht unbedingt einen anderen Gegner, um besser zu werden.
Nee, wie gesagt, da brauchst du keine Blocking-Sheets, da brauchst du einfach nur Leute, die den Gegner mimen. Und ich bin auch kein Fan davon, sag ich mal, ein Team bis zum ersten Saisonspiel komplett zu schonen. Ne, und dann zu erwarten, wenn du nur 80% gegeben hast im Training, dann erwartest du von den Jungs und Mädels im Spiel gleich 120%. Das geht allein mathematisch nicht auf. Also das geht nicht. Ne? Eher solltest du sagen, bis zu einem bestimmten Punkt vor dem ersten Saisonspiel solltest du halt 100% erreicht haben im Training an Einsatz, mentaler als auch physischer Stärke. Und gegebenenfalls in einem bestimmten Zeitpunkt X vor dem ersten Spiel halt diese geforderte Härte vielleicht ein bisschen noch zurückschrauben, allein wegen Verletzungsgefahr und so weiter und so fort, ne? In der Vorbereitung als auch fürs Spiel später, ne? Weil du hast ja im Prinzip ja, sag ich mal, ein Punktekonto als Spieler, ne? In so einer Woche, was du an körperlicher Leistungsfähigkeit abliefern kannst, ne? Und das Schönste, was ich mal gesehen habe, sind dann so das letzte Training noch vom Spiel, ne? Ordentlich erstmal alle wegschädeln. Geil. Wie sinnlos.
Okay, aber da gibt's ja auch inzwischen, ja, einen neuen Mainstream, ne? Ja, also eben nicht mehr sozusagen den Nacken sozusagen vortrainieren. Ja,
es gibt so eine Teams, ne? Also ne, es gibt auch sogar Teams, die dann anfangen, 100 Liegestütze zum ersten Mal zu machen vorm Kickoff. Zum allerersten Mal, wo ich mir auch nur den Kopf fasse. Ne? Aber okay.
Im Interview mit Dennis gab es auch das Stichwort Drohnen.
Ja. Ja. Spielereien. Oh, jetzt kommen wir zu die Spielecke.
Also erstmal die grundsätzliche kurze Frage. Wer von euch hat in seiner Mannschaft den Einsatz von Drohnen?
Nope. Bei uns wird es gerade überlegt. Ich bin mal gespannt, wie laut das Scheißding ist.
Also ich sehe jetzt nicht unbedingt den Vorteil im Gebrauch einer Drohne. Wenn man jetzt nicht die Facilities hat, um aus einer erhöhten Position zwei Kameras zu bedienen, kann man drüber nachdenken. Mhm. Also auf unserem Gelände haben wir zwei Türme.
Scheiß Angeber.
Um halt einmal einen Sideline und einmal einen Endzone-Shot zu machen. Und damit kann man schon ganz gut arbeiten. Ansonsten, also ich hatte schon mal unter einer Drohne trainiert. Ich find's nervig. Wenn der da ständig
hört man das überhaupt, wenn man angestrengt ist?
Ja, das hört man.
Ja, also es hängt dann davon ab, wie hoch die fliegt und sowas, ne? Und je nachdem, wo du wohnst, brauchst du halt eine entsprechende Genehmigung. Ansonsten Filmen beim Training bin ich ein großer Fan von. Ich habe mir irgendwann mal letztes Jahr, glaube ich, war das, eine extra lange Poolstange geholt, ne, dass ich dann eine Weitwinkelkamera raufschrauben kann. Ist halt schön, wenn du hinter der
Offense stehst. Es gibt mittlerweile auch 3-Meter-Stative, Carsten, kosten ungefähr 40 Euro.
Ey, die hat 10 Euro gekostet. Ein bisschen sparen wollte ich ja, ne?
Ja, aber die kannst du auch stehen, hinstellen, ohne sich ständig halten zu müssen.
Ich halte sie ja nicht, das macht jemand anders, das ist ja das Gute. Ne? Weil verletzte
Spieler... Wer zu wenig bezahlt, kauft zweimal.
Also verletzte Spieler müssen ja auch mal was zu tun haben, ne? Wenn sie nicht andersweitig gecoacht werden.
Also ich sag mal, der Winkel einer Drohne ist vielleicht ganz nett, um eine Taktik zu analysieren. Für Technik finde ich es eher nicht geeignet, weil dann brauchst du einen etwas flacheren Winkel, um wirklich zu sehen, was die Jungs da eigentlich veranstalten.
Genau, und im Prinzip braucht jeder Coach fast eine eigene Kamera.
Game Day ist verboten. Also du musst ja auch die Flugverordnung dann halt beachten. Du darfst ja nicht über Menschen fliegen, außer du hast eine Genehmigung dafür. Und ja, also beim Training ist das eine, da kann jeder zustimmen. Okay, flieg eine Drohne, macht mir nichts. Aber bei Zuschauern, und ist, glaube ich, auch regeltechnisch, glaube ich.
Nee, ich glaube, eine BSO, glaube ich, war auch irgendwas, was das extra schon verboten ist. Ne? Also Hebebühnen sind günstiger als eine scheiß Drohne, muss ich sagen.
Ja,
in zwei also wie gesagt, eine Hebebühne und dann ist gut.
Und vom Winkel her Taktik ganz nett, aber nicht um Technik zu analysieren.
Ja, und das Schlimmste, was ich hier halt gesehen habe, dass es halt viele Teams gibt, die halt wirklich nur mit aus einem Winkel filmen. Ich denke so, toll. Hm. Ja. Das Beste, was du haben kannst, ist halt viele Winkel, viele Kameras und vernünftig synchronisiert, ne? Zumindest, dass sie dieselben Dateinamen haben. Und dann kannst du aus vielen Blickwinkeln immer die Plays sehen, ne? Und vor allem bist du dann redundant, ne? Meine Kette, hast du schon mal ein Scouting-Video gekriegt, wo du gesagt hast, cool, die haben genau verkehrt rum aufgenommen, immer nur die Pausen.
Ja, hatte ich schon, dass dann immer der Rasen zu sehen war.
Oh, ich hasse das, ne? Also liebe Stop Teams, ne? wenn ihr filmen wollt, nehmt ruhig zwei Kameras, das könnte sich lohnen.
Gut. Also Drohnen sind nicht so das Ding.
Also ich habe mal gesehen, dass es ein Football-Helm gibt mit einer Kamera.
Also ich finde
zumal der logistische Aufwand ist halt, eine Drohne, eine DJI-Drohne fliegt eine halbe Stunde. Danach musst du den Akku wechseln.
Kann man ja bei speziellen Phasen im Training
einsetzen. Aber ganz ehrlich, du hast ja so einen Men-NFL-Winkel. Toll. Sieht lustig aus.
Aber kann auch hilfreich sein, oder?
Ja, wie gesagt, für Taktik, wenn du da jetzt deine Spielzüge analysieren willst, dann ist es nett. Kann ich mir schon vorstellen, aber da ich dann lieber auf die Technik gucke, dann nehme ich lieber eine erhöhte Kameraposition und
Da finde ich, diese 3 bis 5 Meter Höhe ist dann schon, sag ich mal, gutes Mittelmaß für alles. Ja.
Genau, so 3 Meter, 45 Grad Winkel runter, passt.
Ja.
Also von meiner Seite aus war's das.
Keine Fun-Fragen, also Spaß-Fragen?
Fun-Fragen? Nö, bin ein netter Mensch.
Es war heute so irgendwie so trocken.
Mensch.
Naja, aber ich meine, war doch früher bei euch alleine auch so.
Hallo?
Ihr habt da noch immer eure Top 5 gemacht und so, aber...
Hallo?
Habt ihr auch alles
durch. Ich erinnere nur an die legendäre Jagdwurst-Folge.
Oh ja.
Ja, Jagdwurst, das war die letzte Folge.
Nein, das war, glaube ich, die 7.
Dann musst du dir mal anhören, Jagdwurst im Darkroom.
Oh ja. Da hatten wir auch mal eine Regelfrage gehabt, die wurde auch geklärt.
Nö, aber tatsächlich erstmal so keine Fragen.
Nicht?
Nö.
Nee, und wann fährst du mal Spiele für uns scouten, Martin?
Tja, nach dem Urlaub wollte ich ja mal bei Kälte mal kurz Hallo sagen. Ja, der hat schon gesagt, da gibt es eine Tribüne.
Ja. Übrigens hat Basti uns geschrieben. Ich hatte ja in der letzten Folge erwähnt, dass die Potsdam Royals ja auch einen weiblichen Coach hatten und wir gerätselt haben, wer könnte das sein. Basti hat's gewusst und als ich es gelesen habe, dachte ich mir, ja, eigentlich hätte ich das auch wissen sollen, aber ja, zum Glück haben wir aufmerksame Zuhörer und der sagt, die Trainerin bei den Royals letzte Saison war Phoebe Spector. Britische Nationalspielerin, eine Saison intern bzw. Assistant Position Coach bei den Buffalo Bills. Aha. Und. Und die Trainerin, die wir von den Cobras meinten, die hat bei den Knights gecoacht. So. Vielen Dank, Basti. Toll, dass du aufgepasst hast.
Ja, er hat auch aufgepasst, dass wir im Intro einen anderen Podcast erwähnt haben.
Hat er sich schon zurückgespielt, ja?
Ja.
Was hat er dazu gesagt?
It's on. Hat er mal Football Cave gesagt. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Ne?
Genau, wir können es uns erlauben.
Was trinkt ihr eigentlich beim Spiel?
Beim Spiel?
Was
meistens zu wenig.
Ja, beim Spiel. Habt ihr Wasser oder ist ein ISO-Star? Oder?
So Gatorade-Zeug.
Alles, was greifbar ist.
Als Trainer trinkt man meistens eh viel zu wenig.
Ja, ne? Also ich kenne Teammanager, die dann auf einmal so wortlos mit einem Getränk neben dir stehen, wo du sagst, okay, ich habe seit einer Stunde nichts getrunken, verstehe.
Und das bei 35 Grad Hitze in der prallen Sonne.
Ne? Also dann mal auf Toilette rennen im Spiel ist euch auch noch nicht.
Ja, passiert. Es ist auch, kennst du ja bestimmt, Kette, dieses schöne Coaches-Bräune, ne?
Nacken, ja. Auf und der Unterarme, Unterschenkel und
Nasenspitze.
Deswegen habe ich immer schön einen Buschhut auf.
Ja. Ich hatte mal Sonnenbrand auf der Nasenspitze, war irgendwie ziemlich cool. Naja, was?
Aber Sonnenbrand ist scheiße. Sonnenbrand ist echt scheiße.
Sagst du was?
Ja, ne, vor allem, wenn du dem Team sagst, ne, trink genug, geht in den Schatten, ne, und du selber glühst schon.
Ja, ich bin mittlerweile auch dabei. Bei 30 Grad Hitze trage ich eigentlich dann auch schon langärmlich.
Ja, Gott sei Dank gibt es inzwischen Klamotten dafür, ne?
Aber warum cremt ihr euch nicht ein?
Ja, sind doch keine Luschen.
Wirst du trotzdem braun wie ein Brathähnchen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also die Sonnencreme ist gut für eine halbe Stunde, ne? Aber wenn du 3-4 Stunden draußen stehst in der prallen Sonne, ist irgendwie durch.
Und was man als Trainer auch ganz unbedingt braucht, ist Mückenspray. Ganz viel davon.
Oh yes, je nachdem, wo du spielst, ne?
Ich habe gestern meine erste Mücke dieses Jahr erschlagen. What? Das war so ein Oschi, der war so ein Zentimeter groß und summte da vor meiner Nase rum und ich so, hey, hi, na, und
hast ihn abgeklatscht,
wollte Shake Hands machen. Hast ihn abgeklatscht. Hab erstmal abgeklatscht und dann lag er da. Irgendwie tat er mir leid, der Mückerich. Ja, wie er da so
war. Der größte war bestimmt eine weibliche Mücke. Die saugen ja.
Aber wenn Mücken, kommen die immer zu mir.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, als Coach habe ich ja schon mal öfters mal in der Campingabteilung geschaut, was man so alles mitnehmen kann. Ne? So Mückenzeug, da gibt es ja irgendwelche Sachen, die du aufstecken kannst, dass angeblich um nicht 20 Quadratmeter keine Mücken mehr sind. Ne?
Ich habe mir auch dieses Heat-Zeug, diesen USB-Stecker, der Hitze dann fabriziert, gekauft,
der ist lustig.
Die Dinge auszubrennen.
Der ist lustig.
Aber es hilft.
Ja, ne? Zeckt ein bisschen, aber ist okay.
Was?
Ja, das gibt hier so einen kleinen Stromschlag, ne? Und es ersetzt dann die Gifteiweiße.
Nee, nicht Stromschlag, sondern der heizt sich richtig auf und dann musst du dich 10 Sekunden quasi selber verbrennen. Und es hat schon so ein bisschen was sadomasochistisches. Aber es hilft, es juckt danach nicht mehr.
Ja, ab 40 Grad zersetzen sich Eiweiße.
Also auf den bestehenden Mückenstich.
Ja, genau.
Ich dachte irgendwie, keine Ahnung, ihr steckt das irgendwo rein und die Mücke fliegt dagegen.
Nein, du hast so einen kleinen USB-Stick fürs Handy, du steckst da ran und dann erhitzt sich das Ding und dann musst du das auf den Insektenstich aufdrehen.
Sorry, aber ihr wollt harte Männer sein. Ja.
Ey, beim Mückenstich machen wir echt, also ganz ehrlich, ne, es gibt so manche Sumpfschnaken oder sowas, wo du denkst, das ist doch nicht mehr normal, diese Beulen.
Vor allem, was du da für Beulen kriegst teilweise.
Ja, ne?
Oh. Brauchst du mir nicht erzählen. Ich war einmal in Kanada in der Wildnis an so einem Fluss und dummerweise halt eben nicht eingeschmiert und die Moskitos haben mir dann eine Landkarte von Ontario auf den Rücken getackert. Echt? Und das war erst wieder geil, als ich dann wieder in Deutschland war, weil in ganz Nordamerika war 90-98% Luftfeuchtigkeit in der Zeit, also August, ja. Und in New York war es dann auch nicht besser. Oder war erst dann wieder okay, als ich in Deutschland war. Negative Highlight war dann in Illinois. Ja, da saß man in so einer Bude und dann, weil es so heiß war, ja, weil diese Luftfeuchtigkeit nicht zu ertragen war, hat man natürlich die Klimaanlage aufgedonnert und Fenster auf und auf einmal haben wir so am Fenster so irgendwas vorbeirauschen und irgendwas anderes schnell hinterher. Und auf einmal roch es im ganzen Mobile Home nach verbrannten Autoreifen. Und da hat ein Hund ein Stinktier gejagt. Und das Gas kam in die Wohnung und meine damalige Freundin hatte im Nebenzimmer gepennt. Was?
Von Mücken zu Stinktieren.
Naja, von irgendwie Nordamerika, ne? Und es war halt einfach, weil es so schwül war. Ne?
aber die krassesten Mücken, die ich kennengelernt habe, waren Frankfurt Oder.
Oh da Gott.
Frankfurt an der Null heißt es.
Da musste ich ein Jahr lang coachen und da hatten wir dann so einen Sportrasen von der Schule, der war dann auch schon richtig verbrannt. alles ruhig, du hast nichts gesehen, nichts gehört, und sobald der erste Mann den Fuß auf diesen Rasen gesetzt hat, hat sich so eine schwarze Wolke erhoben und dann ging's los. Selbst lange Hosen haben nicht mehr geholfen. Kennt ihr Gnitzen?
Boah, ja. Das sind die Scheißviecher.
Nur vom Namen.
Gnitzen sind kleine schwarze Mücken, und die Stiche tun auch richtig weh.
Das sind so klein dreieckig, ne?
So ganz kleine Stiche sind das, und die tun richtig lange, lange weh. Also die Mückenstiche halten sich lange.
Also du merkst, als Football-Coaches haben wir auch mit der Fauna leichte Erfahrungen gemacht.
Ne? Letztes Jahr habe ich zweimal einen Bremsenstich kassiert in die linke Hand, Alter. Unnormal.
Ich habe mal einen schönen Hornissenstich in den Unterarm bekommen. Ja, das Viech hat sich in unserem Film, Bungalow an die Decke gesetzt und ich wollte das Viech einfach raushaben. So, machen ein Glas drüber, drunter einen Zettel. So, geh in den Garten nachts und entlasse das Tier in seine Freiheit und das schleudert es so weg und es kommt sozusagen postwendend den Bumerang zurück und voll, bam, voll auf den Unterarm und ich so,
so eine Viecher macht man tot, selber schuld.
Naja, ich hatte nichts da, naja, egal. Auf jeden Fall rüber zu unseren Gastgebern und die haben dann so eine Pumpe gehabt, die dann sofort das Gift aus der Wunde rausgesaugt haben. Und Alter, das war trotzdem so eine Beule dann am Unterarm. Das war brutal.
Aber jetzt,
und seitdem habe ich einen heiden Respekt vor Hornissen.
Okay, jetzt mal, um dieses ganze Viechzeug-Ding zum Abschluss zu bringen, ne? Noch ein letzter Liedwunsch. Ja. Missy Elliott, die hat ja gesagt, ne, I'm super duper fly. The rain. Boah. Gott. Kälte, bist du für schon Wetter, ist da einfach nur irgendwie Anfang 20 Grad, leicht bewölkt, 50% Luftfeuchtigkeit, alles cool.
Ja. Ich glaube, es gibt auch noch irgendeinen coolen Song, der heißt Superfly, und so ein Soul-Funk-Scheiß, den wünsche ich mir, den suche ich mir da raus.
Superfly.
Bestimmt Bootsy Collins. Wenn es Funk ist, ist es bestimmt Bootsy Collins.
Bootsy ist geil. Bootsy ist echt geil.
Ich guck schnell mal, ob ich den Song hier finde.
Oh Gott.
Naja, wenn wir schon dabei sind.
Wenn wir schon dabei sind, ne?
Ja. Ja, Superfly.
Aber dann muss ich auch was
sagen. Genau, so Curtis Mayfield, der Name lag mir auf der Zunge, Superfly.
Ja, sag ich ja, Bootsy Collins.
Halt die Fresse.
Mayfield, Superfly. Schöne Liste. Hast du eigentlich die letzte Liste mal geupdatet?
Ja, klar.
Ja, klar, ich guck gleich nach.
Dann mach doch.
Dann mach ich dich online fertig. Nach. Ja.
Ich hab deine Wünsche beflissentlich ignoriert.
Ja, ja. Naja, so egal. Dieser Podcast ist ein bisschen wie so ein Boogie Wonderland. Und deswegen kommt jetzt noch Earth, Wind and Fire dazu.
Oh Gott. Ja. Also ich bin ja echt mal der Meinung, wir sollten uns mal zusammensetzen und jeder kriegt 5 Wünsche frei, um Songs rauszuschmeißen.
Nein.
Und ganz oben steht bei mir dieser ganze Tokotronic-Scheiß.
Okay, Mann. Kannst du vergessen. Okay, jetzt nur für dich, Kälte.
Nein.
Jetzt nur für dich, Kälte. Baccara, yes sir, I can boogie.
Yes sir, I can boogie.
Oh Gott.
Boah. Ja.
Seht ihr jetzt auch über diesen Weichzeichner? Ja, ne? So. Bringen wir das jetzt mal so Emanuel-mäßig zum Schluss.
Aber ich hab mal ein viel besseres Spiel, das habe ich mal letztens irgendwo gehört. Und zwar, wir schließen uns mal in ein Auto ein, ja, im Sommer.
Wir haben vorher
und,
Chili gegessen.
Machen die nicht so in die Richtung. Machen die Fenster zu. dann drehen wir die Heizung auf, ja, und dann machen wir Schlagerradio an. Und wir hören dann in einer ohrenbetäubenden Lautstärke Schlager. Und derjenige, der zuerst sagt, ich kann nicht mehr aufhören. Der muss einen ausgeben.
Da habe ich nur eine Frage zu. Warum?
Ja.
Ja.
Weil wir es können.
Nee, das sind so Sachen, die mache ich aus Verrecken nicht.
Du trainierst junge Männer, um Eier durch die Gegend zu werfen. Dann
das ist so gefühlt wie Mallorca am Ballermann vorbeilaufen und danach stellst du fest, du hast anscheinend 40 IQ-Punkte verloren, nur durchs Vorbeilaufen.
Kälte, sieht es so wie deine Rookie-Taufe hier im Podcast. Ja, wenn du hier so mit alten Podcast-Zirkuspferden arbeiten darfst.
Was redest du? Ja, Icke, verschlabberst?
Mach doch. Drei Jahre Podcaster.
Ach, okay. Ach komm. Ey, da wickst du jetzt drauf ein, oder so, was?
Jetzt zum Abschluss, wir machen jetzt einen Hidden Track draus. Ne? Ne, wer ihn findet, kann behalten. Ne? Live Martins Rookie-Taufe mit der Klobürste. Ich bin raus.
Moment, was?
Und zwar aus dem Reisebus.
Was im Reisebus passiert, oder, bleibt meistens
oder,
im Reisebus.
Oder aus einer McDonald's-Toilette.
Oh Gott, das
ist wild. Aus dem Bedding.
Das ist übel.
Aus dem Bedding. Okay, Jungs, das waren die Coach Potatoes. Falls ihr uns kontaktieren wollt, info@thecoachpotatoes.de. Ihr findet uns auf Instagram, thecoachpotatoes zusammengeschrieben.
Bewertet uns.
Ihr findet uns auf Facebook, die Coach Potatoes. Da könnt ihr auch kommentieren, was das Zeug hält. Ihr findet uns auf allen gängigen Streaming-Anbietern. Und auf Spotify findet ihr unsere begleitende Soundtrack-Playlist, der Kartoffelsalat, wo ihr diese ganzen tollen Tracks hören könnt, die wir hier alle so droppen.
Yes, sir.
Und könnt ihr alle mal.
Habt ihr übrigens gesehen, dass wir eine neue Bewertung bei Apple Podcast bekommen haben?
Wer war denn das?
Sehe ich gerade.
Wer hat denn da was geschrieben?
Nennt sich 96 wahre Liebe.
Ich hab doch Lilo Wanders gesagt, die soll nichts bewerten.
Das ist 69 wahre Liebe. Ja, 96.
Das klingt auch schon wieder
Überschrift. Keine Ahnung. Extrem informativ und unterhaltsam ist die Überschrift. 5 von 5 Sternen, sehr gut. Sehr cooles Podcast-Format. Informativ und unterhaltsam. Die zwei Coaches und ihr Sidekick blicken hinter die Kulissen der deutschen Football-Coaches und behalten die große, weite Welt des fliegenden Eis immer im Blick. Meinungsstark, selbstreflektiert und offen für neue Perspektiven.
Ach du Scheiße.
Dazu sind ihre Interviews mit Akteuren des deutschen American Footballs ein echter Gewinn in der hiesigen Podcast-Welt.
Das klingt so, als hättest du das geschrieben.
Ja, oder Marcel Reich-Ranitzky ist auch verstanden.
96 war der Video, genau. Der Pöllermann.
Ich schreibe dann so einen schnulzigen Scheiß.
Ja, Leute, die so Schalke 05 gehen, ey.
Ich finde, wir sollten unsere Hörer nicht veralbern. Wir sollten dankbar sein,
dass Leute das
überhaupt machen.
Wer, die Zuhörer sollten dankbar sein? Das sehe ich auch so.
Wir
kriegen ja nichts dafür.
Ja, stimmt. Andere machen irgendwelche Werbung für irgendeinen Scheiß. Ne? Wir machen es nicht.
Noch nicht.
Nee, wollen wir nicht. Erst muss Dildo-Ring kommen, dann machen wir Werbung.
Genau, ich will immer noch Dildo.
Da hab ich doch nichts mit
euch. Ich will immer noch Dildo King als Sponsor haben.
Genau.
Ihr kriegt Burger
King als Sponsor. Nein,
wir wollen Dildo King.
Was habt ihr denn für keine Ahnung, für Mangel?
Hör dir nochmal die Episode an, Jagdwurst im Darkroom, da weißt du es.
Die werde ich jetzt wahrscheinlich eher nicht.
Ich höre sie am besten ganz alleine mit romantischem Licht.
Oder nachts auf der Auto.
Yes.
Okay. Ja, den Song, der kommt jetzt auf die Liste. Serge Gainsbourg.
Gott, ist das schlecht. Kommen wir jetzt nochmal zum Abschluss?
Ey,
oder
Junge, ihr seid jetzt, ne?
Zum Abschluss?
Ihr mit eurem Pipi-Kack. Ja. Pipi-Kack-Dildo.
Ich habe heute kein einziges Mal Pipi oder Kacke gesagt, glaube ich jedenfalls.
Ja.
Dafür haben wir Martin.
Martin, unser Pipi-Kacker-Beauftragter.
Ich bin the Ministry of Kindness.
The Ministry of Kindness, Alter. Ich sag jetzt lieber nicht, wie sich das anhört.
Also das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig geiler Rollout auf die Playlist. Diese Tonnen an Songs, die heute dazu gekommen sind.
Zuhören auf Spotify Playlist Kartoffelsalat. Der begleitende Soundtrack der Coach Potatoes. So, hauen wir rein.
Yeah. Also. Zeit für Sexy Clips. Ich bin raus.
Bin ja auch.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Coach Potatoes.